Wir machen geile Sachen und ich will auch in Zukunft einfach geile Sachen machen. Drama, die Leute lieben Drama. Wenn ich beim Gericht reingehe, ja, werde ich persönlich begrüßt. Die Sicherheitsleute sind extrem freundlich, sagen sofort, ach Herr Menzel, hier wieder Saal so und so, ja. Das ist echt lustig
oder eigentlich auch traurig. Stadtverwaltung, Landkreis, die schädigen da ihren eigenen Bürgern und Unternehmen und merken es nicht mehr und werden es nach außen immerhin so darstellen, naja, das hättest du ja erfüllen können.
Es wird immer von Meinungsfreiheit gesprochen, aber natürlich nur, solange du die richtige Meinung hast. Aber wir bräuchten einen Boom, damit Görlitz die nächsten Jahre und Jahrzehnte überhaupt noch existiert. Ja? Görlitz wird andernfalls in der kompletten Irrelevanz und auch von dieser Landkarte verschwinden.
Er ist der mediale Prügelknabe der Oberlausitz. Er ist aus einfachen Verhältnissen und hatte es im Leben nie leicht. Er besitzt zahlreiche Unternehmen, vom Casino über Stadtrundfahrten bis hin zum Fahrgastschiff auf dem Berzdorfer See. Und er hat es ganz nach oben geschafft. Anfangs nicht immer nur mit legalen Mitteln, das gesteht er auch offen ein, aber schlussendlich durch viel Engagement und harte Arbeit. Ich hätte diverse Leute befragen und Stimmen einholen können, aber die können sie sich auch einholen, indem sie ihn einfach im Internet mal in die Suchmaschine eingeben. In der Region wird er vielfach und ganz besonders in der hiesigen Tageszeitung negativ dargestellt. Aber gerade in der heutigen Zeit, natürlich aber generell in einer Demokratie, ist es wichtig, dass auch die andere Seite die Möglichkeit erhält, einmal zu Wort zu kommen. Nach Audiator et altera pars möchte ich dem Protagonisten der heutigen Folge einmal die Möglichkeit geben, genau dies zu tun und Ihnen als Hörer auf der anderen Seite die Chance geben, sich selbst und möglicherweise auch einmal ein anderes Bild von ihm zu machen. Ich habe Stefan Menzel getroffen.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt. Nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Also Stefan, schönen guten Morgen, vielen Dank für deine Bereitschaft.
Guten Morgen.
Du kannst ja prinzipiell erstmal dich mal kurz vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her?
Ja, also es ist erstmal genau um 6.11 Uhr. Ich glaube, ich war noch selten die letzten Tage so zeitig aktiv, produktiv. Und ich bin Stefan Menzel aus Görlitz. Bin hier geboren auch. Jetzt mittlerweile 36 Jahre alt, seit ungefähr 11 Jahren, seit 2014 komplett selbstständig. Und bin hier natürlich sehr aktiv und durch die ein oder anderen Projekte und vor allen Dingen durch unsere sehr objektive, professionell berichterstattende Zeitung bekannt geworden.
Prinzipiell habe ich dann begonnen, Stefan auf den Zahn zu fühlen, hinsichtlich allem. Da sein Firmengeflecht hin und wieder als undurchsichtig betitelt wird, erklärt er mir kurz, was es mit der sogenannten Epic Arts Spooker so auf sich hat. Und zwar ist das einfach nur eine Firma mit beschränkter Haftung auf der polnischen Seite, also ein Pendant zu unserer deutschen GmbH. Und Stefan hat sie 2022 vom Citronex-Betreiber Artur Toronowski erworben und ist unter diesem Namen in Polen aktiv. Warum genau eröffnet man denn ein Casino? Also ich meine, wir hatten das gerade im Eingangsgespräch schon. Solche Spieltempel haben ja immer diesen negativen Ruf, fragwürdige Klientel, dunkle, verrauchte Räume, spielsüchtige Menschen, die die Zeit vergessen und all diese Klischees. Also weshalb hast du dir irgendwann mal gesagt, dass Görlitz, ich glaube es sind mittlerweile 5, oder? Casinos braucht?
Ja, also es ist nicht so, dass ich diese Branche erfunden habe, sondern Glücksspiel geht ja weit historisch zurück bis in unsere Urvorfahren, die sich immer schon mit Spiel und auch Glücksspiel, genauso jetzt als Beispiel auch Prostitution, ja, es geht ja auch sehr weit zurück. Das ist quasi der Punkt. Es ist ein existierendes Gewerbe, es ist eine Branche. Deutschland ist halt wie in vielen Bereichen eben so unterwegs, dass es halt nicht verbietet, sondern unter gewissen Auflagen reglementiert, weil man sich natürlich auch bewusst ist, dass wenn man alles, was man verbietet, dann doch irgendwo stattfindet in einem nicht überwachbaren Bereich. Als ich ja dann immer aktiver geworden bin im Bereich Veranstaltungen. Da kam mal so ein Veranstaltungspartner auf mich zu, hat gesagt, ey Stefan, hier, du brauchst passives oder zweites Einkommen, eine zweite Säule des Einkommens. Und das kam dann so zustande. Ja, es liegt nicht so weit von diesem Eventbereich weg. Eine Disco oder ein Club ist eine Vergnügungsstätte, baurechtlich. Eine Spielhalle ist auch eine Vergnügungsstätte. Du bewirtest Menschen, die ja, dort ihre Zeit vertreiben. Und man muss halt dazu sagen, es ist sozusagen das kleine Glücksspiel. Das bedeutet, also jeder, der so ein bisschen Spielhallenberührung hat, der weiß, man kann irgendwie nur 10 Euro reinstecken, dann bucht das alles ewig rum. Dann sind dort Pausen, dann ja, gibt es nur noch irgendwie Einfachbespielung von Automaten. Ja, genauso mit den Gewinngrenzen. Also es ist alles so stark reglementiert, dass man eben nicht eine attraktive Anlaufstelle für richtige Zocker ist. Natürlich wie mit jeder Sache, ja, wenn du es jetzt einfach täglich viele Stunden machst und du es übertreibst, ja, dann kann man da sicherlich auch sehr viel Geld verbrennen, weil natürlich auch jedem irgendwo bewusst ist, also würde ich zumindest sagen, der in eine Spielhalle geht, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, verlierst, ist geringer, als dass du gewinnst. Ja, also ich würde schon sagen, den meisten Gästen ist das bewusst. Und auf der anderen Seite, wenn du dir mal meine Läden oder unsere Läden anschaust, ja, die haben eine coole Marke mit Flamingo, die sehen innen cool aus, die sind modern, die sind schick, wir haben coole Mitarbeiter. Also wir, wie bei allen Sachen, die wir machen, versuche ich halt dort out zu performen, ne, mit einfach guter Qualität, guter Leistung. Und das führt im Endeffekt dazu, dass die Läden alle irgendwie ein Stück weit populär sind bei den Leuten. Und ja, es ging ja noch weiter über Görlitz hinaus. Also ich hatte noch in Bad Muskau, in Niesky, in Löbau weitere Läden, von denen ich mich getrennt habe. Und auch ja, da, ich hatte das ja mal angekündigt vor einer Weile, es dauert natürlich dann in der Umsetzung und du musst halt erstmal einen Käufer finden oder jemand, der das übernimmt. Teilweise Mietverträge mit sehr langen Verpflichtungen dran. Ja, da musst du erstmal jemanden finden und mein Ziel ist es, ja, noch dieses Jahr aus dieser Branche auszusteigen, weil ich auch so denke, ja, es ist okay, aber es ist auch immer uninteressanter geworden, immer mehr Regulation durch den Gesetzgeber, wie man es halt in allen Bereichen erfährt. Man hat mittlerweile auch wirklich extreme Berichtspflichten, ständig die Behörden in den Läden. Also es gibt eigentlich keinen Monat, wo nicht irgendeine Behörde in den Laden kommt und die, keine Ahnung, die Plaketten an den Automaten kontrolliert, ob der TÜV nicht abgelaufen ist. Also du hast so schnell auch Bußgelder in diesem Bereich. Und da denke ich mir, da gibt es einfach mittlerweile, oder ja, es gibt schönere Gewerbe und Geschäfte, die man betreiben kann, wo man auch mehr Wert stiften kann. Und ja, deswegen diese strategische Entscheidung, sich schon vor einer Weile von einem Teil der Geschäfte zu trennen und jetzt auch dann hier in Görlitz diesen Exit aus dem Bereich Glücksspiel zu machen. Und ein weiterer Punkt auch noch, das war jetzt erst kürzlich, der Stadtrat hat irgendwie beschlossen, die Vergnügungssteuer anzuheben. Also das ist ja das Lustige oder das Paradoxe. Ne? Gemolken wird die Kuh zumindest ordentlich durch die Stadt. Also Görlitz hat somit die höchste Vergnügungssteuer in Sachsen, höher als Dresden oder Bautzen, ja, oder andere Städte. Und jetzt wurde das nochmal erhöht. Das bedeutet, die Offline-Betreiber, also von Offline-Geschäften, das betrifft ja jetzt nicht nur Bäcker, ja, Unternehmen, die einfach hier ganz normal mit Mitarbeitern für Kunden örtlich aktiv sind, die werden ohnehin immer weiter gegängelt mit einem riesen Kostenapparat versehen. Ja, die SV-Beiträge steigen deutlich, Mindestlohn wird ständig nach oben korrigiert. Ja, was passiert? Für den Kunden wird es immer teurer. Jetzt hast du aber in dem Spielhallenbereich überhaupt keine Möglichkeit, die Preise irgendwie anzuheben, weil die Automatenerträge und die Automatenlimits immer weiter herabgesetzt wurden, parallel durch den Gesetzgeber. Das bedeutet, diese Branche wird sowieso irgendwann jetzt perspektivisch aussterben. Ich habe gesagt, das ist einfach dumm, was ihr macht, weil es nicht überlegt ist und weil man sich nicht bewusst ist, dass Görlitz schon mit die höchste Vergnügungssteuersatzung hat. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir uns Richtung 15 Euro Mindestlohn bewegen, die der Kostenapparat von Energie, Waren, Lieferungen und so weiter sowieso jetzt kontinuierlich gestiegen ist, dann gräbt sich Görlitz dadurch eine seiner bedeutenden Einnahmenquellen ab, weil Görlitz ungefähr im Jahr eine 500.000 Euro oder lass es 600.000 Euro sein, nur durch Vergnügungssteuer. Also die Stadt Görlitz verdient durch Spielhallen am allermeisten, mehr sogar, würde ich sagen, als die Betreiber selbst. Und da geht man aus meiner Sicht wirklich falsch vor, will jetzt da noch mehr rausholen, weil man denkt, das ist ja sowieso eine Quelle, die regelmäßig Geld bringt. Und damit wird man aber, und das sehe ich voraus, damit wird man diesen ganzen Zweig hier in Görlitz zumindest quasi schleichend verbieten und abschaffen. Und man wird auch die Einnahmequelle verlieren als Stadt. Aber im Endeffekt, ich sag mal so, ist mir persönlich egal. Ich werde es eh nicht mehr lange machen.
Wenn du das jetzt als Betreiber, wenn das für dich nicht mehr attraktiv ist oder prinzipiell einfach nicht mehr lohnt und du jetzt sagst, ich stoße das jetzt ab, wie stößt man das dann ab? Weil wenn es so unattraktiv ist, wer will denn das dann haben?
Ja, das führt auf einen Deal aus dem letzten Jahr zurück, 2024. Da habe ich schon einen Vorvertrag gemacht für die aktuelle Abwicklung. Das bedeutet, da habe ich jetzt sozusagen ein bisschen Glück, einen größeren Betreiber, der mehrere Läden hat, der das übernehmen wird. Aber auf der anderen Seite kommt das natürlich oft darauf an, wie ist der Betreiber aufgestellt. Ja, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 50 oder 100 Läden hat, dann hat er eine andere Organisation, hat vielleicht auch andere Deals ausgehandelt, als jetzt ein kleinerer Betreiber, wie wir das sind, der nur jetzt 5 Geschäfte hat. Ne? Bei uns verdienen die Mitarbeiter ganz ordentlich, genießen die ganzen Vorzüge eines Arbeitnehmers. Wir haben Prämienmodelle, bezahlen die Leute mittlerweile leistungsbezogen. Und ich würde sagen, für die Arbeit, also die ist sehr entspannt. Ja, wenn man mal mit einer Spielhallenaufsicht redet, wie viel die tatsächlich zu tun haben, kann eigentlich jeder happy, dem diese Arbeit natürlich gefällt, kann jeder happy mit dem Job sein.
Schlauchbootfahren auf der Neiße als Ereignis für Klassen, Firmenveranstaltungen oder Ausflüge mit Freunden oder der Familie. Das war nach einigen Jahren in der Veranstaltungs- und Spielhallenbranche Menzels nächstes Projekt in der Region. Ins Leben gerufen hat den Wasserfahrspaß 2002 Neiße Tours um Inhaber Tino Kittner. Als Menzel einige Jahre später mit einer solchen Firmenidee nachzog, soll es zwischen ihm und Kittner heftige Auseinandersetzungen gegeben haben, die sich dann aber von heute auf morgen zerschlagen haben sollen. Menzel berichtet.
Ich bin auf jeden Fall Neiße Tours Nutzer seit dem ersten Tag gewesen. Ich fand das mega, ich fand die Idee mega, ich fand es cool, wie er es umgesetzt hat. Und ich war so oft auch als Kind dort, ich habe mir teilweise wirklich alleine oder irgendwie Kumpels gefragt, als ich, wie alt war ich da, 14 oder so, ja, oder 15, habe irgendeinen Kumpel mitgenommen, habe gesagt, ey, komm, wir mieten uns ein Boot oder so. Oder ich hatte auch null Geld, ja, ich habe hier 10 € oder so, können wir mit meinem Kumpel Boot fahren und kannst du uns mitnehmen? Also mir hat das immer sehr gefallen. Ja, ich bin sehr wasserverbunden. Ich habe bei Tino Kittners Puller-Party Musik gemacht als DJ. Ja, ich habe, keine Ahnung, Fanarbeit für ihn gemacht gehabt, Plakate für ihn gemacht gehabt. Und was ist da eigentlich passiert, was man in der Öffentlichkeit, in der Zeitung mitbekommen hat? Das würde ich jetzt sagen, ja. Das ist darauf zurückzuführen, dass er ein Problem damit hatte, dass ich Boats & Friends gestartet hatte 2019. Ja. Da ich ihn ja kannte, jetzt aber so die letzten Jahre davor nicht unbedingt viel Kontakt zu ihm hatte, habe ich ihm 2019, bevor wir angefangen haben, einfach hier eine Facebook-Nachricht geschickt. Hey Tino, wir haben hier, also ich starte jetzt auch sowas in der Richtung, aber in Görlitz. Und dann hat er das so ein bisschen belächelt. Ja, okay, wir haben das ja auch mal getestet in Görlitz, aber es funktioniert nicht. Und Neiße ist nicht richtig geeignet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles cool, wir haben andere Boote mit noch ein bisschen weniger Tiefgang. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich denke schon, dass es funktioniert. Da haben wir uns getroffen, gesprochen. Und ich erinnere mich immer noch an seinen Satz. Ja, also mir ist ja ganz wichtig, dass du nicht nach Rothenburg kommst und ich komme nicht nach Görlitz, ja, und wir kommen uns hier nicht ins Gehege. So, was ist dann passiert in der Realität? Es war überhaupt nicht alles cool. Und er ist dann plötzlich nach Görlitz gekommen. Ja, plötzlich hat er 2019, ich glaube im Juni oder Juli, das in Görlitz gesehen. Und ich habe gemerkt, wie er sozusagen sich dadurch bedroht gefühlt hat, dass wir angefangen hatten, natürlich ein neues Produkt. Es war sehr beliebt. Und das war dann so die unschöne Sache, wo ich dachte, hä, sag mal, du hast doch gesagt, dass du möchtest, dass jeder in seinem Bereich bleibt und jetzt eröffnest du hier direkt den Konkurrenzkampf und bietest das in Görlitz an. Ja, ich sag mal so, kann jeder machen, aber dann gibt es halt Konkurrenz und dann ist das halt so, ja. Und da habe ich mich so ein bisschen enttäuscht oder verarscht gefühlt, ja, und deshalb gab es dann so ein bisschen Beef, aber ich glaube, er hat das dann irgendwie auch gemerkt, dass er sinnvoller fährt, wenn er sich nur auf Rothenburg konzentriert, weil er hatte dann dort auch irgendwie Mitarbeiter abgestellt. Das war dann alles so mobil, der hatte das mobil organisiert. Ja, von so einem Grundstück da in Weinhübel aus und der hat das dann irgendwann gelassen.
Das ist das, was die Sächsische Zeitung wahrscheinlich geschrieben hat, dass da ihr in Konkurrenz wart, du dem Tino Scheinheiligkeit vorgeworfen hättest und auf einmal war dann irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ich habe dann nochmal, weil dann diese Presseanfrage kam, ja, da habe ich nochmal Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich sage, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir betteln uns oder wir kommen miteinander klar. Dann haben wir einfach gesagt, pass auf, es gibt eigentlich kein Thema und dann haben wir uns verständigt und dann war das Thema tatsächlich aufgrund dieser Anfrage oder dieser Berichterstattung, wo wir dann beide irgendwie eingesehen haben, naja, lass uns ordentlich miteinander umgehen und that's it.
Und da möglicherweise, dass ihr euch vertragen habt, ist vielleicht für die SZ nie so das Wunschergebnis.
Ja, das kann sein. Ja. Drama, die Leute lieben Drama.
Kleine witzige Information am Rande. Für das diesjährige Nicer Adventure Race, das am 4. Mai stattfinden wird, hat Stefan eine große Werbefläche auf einem LKW-Auflieger an der Niesker Straße zwischen Mercedes und Hornbach, dem Verein, der dieses tolle Ereignis organisiert und bei dem Kittner erster stellvertretender Vorsitzender ist, kostenlos zur Verfügung gestellt. 2 Jahre später überschattete Boats and Friends dann ein tödlicher Unfall. Ein 62-Jähriger kam an einem Wehr ums Leben, wofür man den Inhaber gern mitverantwortlich gemacht hätte.
2021 ist das gewesen. Da musstest du wohl 10.000 Euro Strafe bezahlen an die Hinterbliebenen. Ja. Also willst du oder kannst du da sagen, was da passiert ist? Weil wenn ich das richtig gelesen habe, hat man ja dich schon versucht, dafür verantwortlich zu machen, weil du hättest wissen müssen, dass das nie geht oder du hast die nie richtig aufgeklärt, dass sie das Wehr nicht befahren dürfen oder wie ist das gewesen?
Ja, das ist ein Problem. Da würde ich sagen, das ist eine Mischung aus extrem unsauberer Berichterstattung der Sächsischen Zeitung, die hauptsächlich darüber berichtet hat, und auch dem damaligen Betreibermodell, was ich sozusagen 2021 umgestellt hatte. 2021, als ich dann noch Stadtrundfahrten und immer mehr gemacht hatte, ja, ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, habe dann einen Leiter eingesetzt. Also es war wie ein Subunternehmer von mir, der sich in Eigenverantwortung mit einer Umsatzbeteiligung um den Betrieb gekümmert hat. Warum wurde gegen mich ermittelt? Ja, weil ich einfach formell Geschäftsführer, der verantwortliche Geschäftsführer dieser Betreiberfirma bin, die das auf polnischer Seite betrieben hat. Ja. So, und was ist dann passiert? Es gab eine Gruppe, beziehungsweise war an dem Wochenende Regen angesagt. Wir haben aufgrund des Regens versucht, allen abzusagen, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, naja, wenn es regnet oder wenn klar angekündigter Regen ist, dann springen sowieso viele ab. Aber da gab es diese eine Gruppe, die unbedingt fahren wollte, weil sie ja das als Firmenausflug geplant haben und das ja bei ihnen da fest im Plan ist. So haben wir gesagt, okay, der Regen ist sozusagen das Thema, wenn ihr aber unbedingt fahren wollt, es war eine größere Gruppe, natürlich kann man das organisieren, dann machen wir das. Es war nicht ansatzweise die erste Hochwasserwarnstufe erreicht. Ja, es war aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt sehr gefährlich. Also es sah zumindest nicht so aus. Und da muss man auch dazu sagen, wir haben mega professionelle Rafting-Boote, die auch sehr teuer sind, die für viel krasseren Einsatz geeignet sind. Bisschen über Schwimmweste, natürlich eine Einweisung, wie fährt man über ein Wehr. In der Regel eine doppelte Einweisung. Die Boote haben alle Fußschlaufen, ja, also wo du auch wirklich mit den Füßen, wenn du auf dem Rand sitzt, reingehst, um eben nicht aus dem Boot zu fallen. Ja, und das, was da passiert ist, war aus meiner Sicht eine Verkettung von ganz, ganz ungünstigen Umständen, ja, die unter der Verantwortung von dem damaligen Leiter passiert ist, der dort auch das alles koordiniert hat. Ja, also ich war gar nicht vor Ort. Ich hatte auch keinen direkten Einblick über die Buchung. Es wurde dann aber in der Öffentlichkeit so gedreht, ich bin es natürlich, ich bin dafür verantwortlich, ich habe jemanden hier auf dem Gewissen. Ja, was ist dann passiert? Das Schiff, das Boot ist runtergefahren, ist das Wehr runtergefahren. Das erste Boot von dieser Gruppe ist genau so wie eingewiesen runtergefahren, hat es problemlos geschafft. Und dieses zweite Boot, ja, die haben halt nicht richtig gepaddelt, die sind auch nicht gerade über das Wehr gefahren, hatten dann nicht genug Schwung, um übers Wehr zu fahren. Die sind sozusagen wohl auf dieser Wasserwalze, auf dieser kleinen Wasserwalze hängen geblieben. Und dort wurde das Boot ein bisschen durchgeschüttelt. Das Boot war bis zuletzt auch, bis wo ich ankam, saßen noch die anderen 3 Personen in dem Boot. Da ist wohl einer rausgefallen und ertrunken. Ja? Also Der war dann auch nicht anscheinend in dieser Wasserwalze, sondern auch als wir den dann gesucht haben, war der schon 1-2 Kilometer weiter flussabwärts, hatte eine Schwimmweste und ja, das, was ich laut Akteneinsicht feststellen konnte, ist sozusagen, dass er wahrscheinlich, als er abgetaucht war, und der war auch vom Körpergewicht her sehr, sehr schwer, der Mann, dass er einfach ertrunken, erstickt ist und da nicht mehr klarkam. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass es wirklich das Problem war, dass die Bootstour unverantwortlich gewesen wäre, es sie jetzt irgendwie extrem gefährlich war, sondern dass es einfach eine Verkettung von ungünstigen Umständen. Und ja, warum kam es dann zu einer Einigung? Es ist dann auch noch das passiert, was ja manchmal dann passiert, wenn man Geschäfte betreibt. Der damalige Leiter, er wollte dann alle Schuld von sich weisen, ja, dass er ja gar nicht dafür verantwortlich wäre, dass es alles meine Schuld sei. Und er hat dann auch wirklich ein paar Monate, also als wir uns dann persönlich nicht mehr verstanden haben, sich dieses Geschäftsverhältnis getrennt hat, auch ist er dann auch nochmal zur Polizei gegangen und hat dann so wirklich im Februar 22 war das, so wirklich eine richtige Aussage gegen mich gemacht, oder im März 22, hat auch gegen mich und gegen den Mitarbeiter, der dort damals dafür verantwortlich oder mit dabei war, ausgesagt und so wirklich aus meiner Sicht konstruiert belastet. Also das Ganze war einfach wie so eine Art Rachefeldzug. Ja. So kam das Ganze dann überhaupt in diese Richtung Strafermittlung. Da hat sozusagen die deutsche Staatsanwaltschaft in Dresden das Ganze wieder geöffnet, sich auf den Tisch gezogen, ermittelt. Und im Ergebnis ja, hat dort jetzt auch niemand eine direkte Schuldfeststellung gemacht. Aber aus Gründen der Lösung, ja, weil auch ein Prozess wäre mit Kosten verbunden und es wären irgendwie 10 oder 15 Verhandlungstage angesetzt geworden wegen dieser Komplexität, ne, und der involvierten Person. Und da haben wir einfach angeboten, hey, also lass den Hinterbliebenen einfach ein Angebot machen, mit denen eine Lösung finden. Ich denke, es bringt sowieso diese Person nichts mehr zurück. Es ist ein extrem tragischer Unfall. Und dort hab ich einfach ein Angebot gemacht, hier lass den Gewinn aus diesem Jahr dort einfach dem Opfer zukommen. Darauf sind die dann eingegangen und damit wurde im Prinzip das ganze Verfahren beendet. Der Prozess wurde eingestellt. Ich denke auch noch oft dran, weil ich habe diese tote Person selber aus dem Wasser geholt mit den damaligen Kollegen. Und das ist ein Ereignis, was einen extrem bewegt, gerade wenn du ein Produkt machst, ja, du denkst ja dran, auch die ganze Marke ist mit sehr viel Liebe, alles mit sehr viel Liebe zum Detail erstellt worden, auch so Slogans wie Best Day Ever, und dann passiert sowas, ja, also es hat mich schon ziemlich persönlich auch getroffen, wenn du so denkst, ey, macht das alles Sinn, was du hier machst, ne? Und eigentlich willst du Wert stiften und nicht jemanden hier noch also dafür sorgen oder ein Risiko darstellen, ne, dass hier noch jemand sein Leben verliert. Der anderen Seite, es ist wie mit jeder Aktivität. Ja, wir belehren die Gäste, dass es gefährlich ist. Die Gäste unterschreiben eine Erklärung, dass sie auf eigenes Risiko handeln, dass es einen Haftungsausschluss gibt. Ja, also dessen ist sich auch jeder bewusst, der dort fährt.
Es ist aber die Mentalität in der Gesellschaft, dass wenn irgendwas passiert, dass einfach aus Prinzip ein Verantwortlicher gesucht wird, auch wenn man vielleicht möglicherweise selber schuld daran ist.
Genau, und das ist auch das, was ich da gesehen habe. Ja, Frau Beutler hat dann auch gleich mir noch den zweiten, in der Presse zumindest, weil es sehr unsauber dargestellt wurde, hat sie mir dann noch gleich den zweiten Toten zugeordnet, der dort kurze Zeit zufälligerweise vor uns an dem gleichen Wehr, ja, die Person, die am gleichen Wehr ums Leben gekommen ist, was aber schon eine ganz andere Situation war, weil die mit einem nicht geeigneten Boot gefahren sind und das einfach nicht sicher war. Ja. Im Endergebnis muss man sagen, okay, jetzt ist das zweimal passiert, vielleicht hätten wir auch schon einfach aus Prinzip präventiv Maßnahmen ergreifen sollen und sagen sollen, man fährt dort jetzt nicht rüber, aber ich habe mir natürlich diesen Fall angeschaut, wo dort jemand einen Monat vorher oder ein paar Wochen vorher gestorben war. Und das war wirklich das Problem der Beschaffenheit dieses Boots. Also die sind mit einem Boot gefahren, mit einem sehr schmalen, langen Schlauchboot, was für den Hobbybetrieb war, ohne ja, irgendwelche Sicherheitsmerkmale im Bereich Rafting. Und damit ja, ist dann sowas vorprogrammiert. Also es hätte auch an einer anderen Stelle passieren können. Und wie gesagt, dieses Boot war noch eine halbe Stunde, nachdem sozusagen die Person ins Wasser gefallen war, immer noch an gleicher Stelle normal schwimmend. Die Personen saßen drin, okay, wurden ein bisschen durchgeschüttelt, ja, aber das Boot ist nicht gekentert, ja. Und das muss man einfach auch mal faktisch dazu sagen.
Und von der Familie, also wirklich von den Angehörigen des Opfers, da gab es im Nachhinein aber dir gegenüber nie noch böses Blut und die auch noch dich mit Klagen überzogen für die, also die haben da mit ihren Frieden gefunden.
Die sind ja dann als neben der Staatsanwaltschaft als Nebenkläger aufgetreten, also die Hinterbliebenen mit. Also die haben natürlich schon versucht, ich denke, das ist irgendwo so ein Standard, ne, dass wenn jemand, oder ganz normal und nachvollziehbar, dass wenn jemand verstorben ist, dass du der Ursache auf den Grund gehen möchtest. Ja, da würde ich jetzt nicht eine negative Absicht unterstellen, sondern ganz normaler Vorgang. Aber wie gesagt, mit denen haben wir dann eine Einigung gefunden. Man kann es nicht rückgängig machen, es ist allen bewusst. Ja, es müssen alle damit klarkommen, gerade die Angehörigen, die ganz besonders davon betroffen sind und darunter leiden und eine geliebte Person verloren haben. Aber wir können es nicht rückgängig machen. Es tut mir auch persönlich ganz, ganz sehr leid, dass das da passiert ist, dieser tragische Unfall. Aber es war ein Unfall, ja.
Dem einen oder anderen, der nicht aus Görlitz oder der Region stammt, den hier Ansässigen aber selbstverständlich, ist vielleicht bekannt, dass Menzel das erste Fahrgastschiff auf den Berzdorfer See gebracht und damit zweifelsohne einen neuen touristischen Magneten geschaffen hat. Die Zahlen der Buchungen und die verkauften Tickets sprechen für sich, nämlich, dass die Attraktion gut angenommen wird. Doch auch dieser Unternehmenszweig Menzels lief und läuft von Behördenseiten her keineswegs wie am Schnürchen.
EMS Berzdorf. Anfangs gab es da ja, also nicht nur bürokratisch, enorm viel Trubel. Hat sich denn jetzt die Lage hinsichtlich der Fahrgastschifffahrt auf dem See entspannt? Also kannst du sagen, jetzt funktioniert und läuft das alles reibungslos vor sich hin?
Nee. Es ist eigentlich gar nichts anders. Ich habe gestern war der 1. April, habe ich ein Posting gemacht. Das ging auf jeden Fall ziemlich durch die Decke. Das beschreibt es eigentlich perfekt. Liebe Gäste, leider stellen wir ab sofort bis zum 31.10.25 alle, bis auf weiteres, alle Fahrten ein, weil jetzt eine Genehmigung vorliegt, umzufahren und wir gerade in konstruktiven Gesprächen mit dem Landkreis sind, dass diese Genehmigung entzogen wird, damit wir weiterhin illegal fahren dürfen. Und solange, bis das nicht geklärt ist, fahren wir erstmal nicht mehr. War natürlich ein Aprilscherz. Ja, es haben dann tatsächlich, also es hat so einen Radius genommen, dieser Aprilscherz, dass wirklich gestern Leute bei uns angerufen haben, ey, wir haben gebucht, fahrt ihr wirklich? Wir müssen stornieren, wir wollen das Geld zurück. Und ja, wir haben das dann noch aufgelöst, aber die Auflösungen kriegen dann immer weniger mit als die eigentliche Nachricht. Ja, zusammenfassend kann man sagen, seit 2023 ein ungelöstes Thema. Mittlerweile ist es ja dann wirklich so, dass wir auch keine Genehmigung mehr bekommen haben oder dass uns die Genehmigung entzogen wurde, weil wir gewisse Auflagen nicht erfüllt haben mit unserem nachhaltigen Elektroanschiff, was flüsterleise wirklich über diesen See gleitet. Das beschreibt auch wirklich mehr oder weniger den Zustand und die Situation in Deutschland, wie extrem bürokratisch alles ist, mit wie wenig Realismus man vorgeht bei so einem tollen, extrem beliebten Angebot vor allen Dingen für Einheimische, muss man ja sagen, ja, weil so viele Touristen fahren damit gar nicht, sind vor allen Dingen die Einheimischen, die es nutzen und wieder nutzen und wieder nutzen und schon teilweise wirklich Fans davon geworden sind. So oft bin ich auf diesem Schiff, ja, und dann sagen mir Leute, ey, wir sind übrigens das vierte Mal hier oder das fünfte Mal. Ja, also wir hatten noch nie so viele Buchungen wie für dieses Jahr. Wir haben auch immer noch Umsatzsteigerungen, obwohl wir schon letztes Jahr wirklich richtig, gerade im Bereich Marketing, Vertrieb, richtig Gas gegeben haben. Wir übertreffen immer noch monatlich die Vormonate. Jetzt kommen wir langsam auf so ein Plateau, weil es einfach schon ein Stück weit etabliert ist. Wir arbeiten halt auch die ganze Zeit dran, um, dass es halt nicht langweilig wird, kommen immer wieder neue Konzepte dazu. Jetzt haben wir nächste oder übernächste Woche haben wir eine ABBA-Dinner, also mit so einer ABBA-Musical-Dinner-Show. Wir haben jetzt neue Programme wieder eingeführt mit Spargelfahrt, also Spargel auf dem Schiff. Dann Bingo-Fahrten, ja, auch für die älteren Herrschaften, die da ihre Zeit verbringen können. Sunset-Cruise, also so Cocktailfahrten, Sonnenuntergang. Dann, ich glaube, einmal im Monat. Grill und Chill, extrem beliebt, also Grillen auf dem Schiff. Das war letztes Jahr so auch einer unserer Bestseller für den Sommer. Wir kriegen sehr viel positives Feedback. Man sieht es aber auch an so öffentlich einsehbaren Indikatoren wie den Google-Bewertungen. Ich glaube 4,8 oder 4,9 haben wir da. und am Ende an den Buchungszahlen. Ne? Und es sind mittlerweile über 100.000 Personen damit gefahren oder haben es genutzt oder gebucht, deren Fahrt noch aussteht. Ja, es sind über 100.000 einzelne Personen, die Kontakt zu diesem Angebot haben. Ja, und da muss man sagen, das ist einfach unmissverständlich, so sehr es die Zeitung ignorieren will und die Kritiker. Es ist unmissverständlich, dass das erfolgreichste neue Tourismusangebot, was es hier irgendwie in der ganzen Region gibt, so in den letzten Jahren, also mir fällt kein erfolgreicheres ein. Und umso paradoxer ist diese Debatte mit dem Vogel- und Artenschutz, ja, dass man sagt, dieses Schiff würde irgendeinen Vogel stören. Leute, kommt bitte auf unser Schiff, schaut es euch an. Ja, schaut, wo die Vögel sind, wo die tatsächlich sind. Ja, dann würden die sehen, dass viele im Hafen sind, wo es überhaupt keine Auflagen oder Beschränkungen sind, weil die sich dort so ein bisschen zurückzieht, ne, unter den Stegen. Aber wir sehen ja auch, dass auch das wirklich aktiv keinen Vogel so richtig stört, weil dann wir fahren ja dort nicht wie so ein Schnellboot durch und stressen die und sind laut, sondern wir leiten ja wirklich ganz langsam dort lang. Die schwimmen rüber, danach schwimmen die wieder zurück oder teilweise schwimmen die nebenher. Ja, das hatten wir auch schon öfter. Wir haben sogar mal so ein Video gemacht. Das habe ich an Naturschutz geschickt, weil wir da vorne eine Kamera haben, die so ein bisschen den Bug vom Schiff, also so die Frontpartie vom Schiff filmt. Da habe ich mal irgendwie eine stundenlang Export gemacht und dem Landkreis zur Verfügung gestellt, wo ich gesagt habe, schaut euch mal bitte an, was hier in der Realität passiert. Ja, dass wir erstens überhaupt keinen Vogel stören, zweitens sogar Vögel mit uns mitschwimmen.
Sowas liest man aber komischerweise nirgendwo.
Und genau, das liest du nirgendwo, weil erstens es nicht negativ ist, ja, es ist positiv. Ja, das ist das Problem der Zeitung. Die können dieses Produkt, so sehr sie es madig machen wollen, so sehr sie schlecht reden wollen, sie können den Erfolg nicht ignorieren. Und da sage ich mir einfach, diese Strahlkraft und dieser Erfolg, dieses Produkt ist so groß, die Zeitung versucht mit aller Macht dort ein schlechtes Bild davon zu zeichnen, beleuchtet jeden noch so kleinen Mangel. Und selbst wenn wir nur etwas hart anlegen im Hafen Hagenwerder, ja, dann ist es die riesen Massenpanik. Ja. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, die dort vor Ort waren, die dort dabei waren, wo der Kapitän mal ein bisschen hart angerempelt ist, ja, auch ein paar Teller zu Bruch gegangen sind an Bord, kann man dieses Bild nicht wiederfinden. Ja. Aber das ist ja das Problem, was wir allgemein haben zwischen der tatsächlichen Realität und der Berichterstattung. Liegen eben mittlerweile Welten, je nachdem auch, um welches Medium es geht. Man würdigt nicht das Unternehmertum, man würdigt nicht den Erfolg im Tourismus, dieses wirklichen Meilensteins, ja, auch für die Region, für den Berzower See. Man würdigt das Ganze nicht, man beleuchtet es nicht positiv, man sucht wirklich nur die negativen Punkte, gibt dann auch genau diesen Kritikern die Riesenplattform. Wenn die Redakteurin, die Journalistin mit dem Vogelforscher unterwegs ist, ja, dann gibt es große Headlines, ja, so und so, so gefährlich oder so steht es um die Vögel, ja, Population am Sinken. Ja, es wird dann nicht erklärt, dass diese Vogelarten in diesem Messungszeit oder Messzeitraum an sämtlichen anderen Stellen in unserer Region auch weniger zu messen waren, ja, oder zu zählen waren, ja. Das wird dann auch alles nicht richtig beleuchtet und damit bekommen die Leser und die Gäste einfach einen falschen Eindruck. Dadurch haben das natürlich auch schon einfach viele mitbekommen, wie einseitig das Ganze ist, wie gezielt und teilweise auch manipulativ das Ganze ist. Und dadurch mache ich mir jetzt mittlerweile wirklich weniger Sorgen. Immer wenn mein Name auch irgendwo auftaucht, ja, es bringt Klicks, die machen das. Ne? Eine Zeitung muss auch wirtschaftlich funktionieren, wie bei jedem im täglichen Spektrum. Wie viele positive Sachen erlebst du extrem und wie viele negative Sachen? Ich würde sagen, sicherlich irgendwo die negativen Sachen, die sind intensiver, die jeder so erlebt. Und genauso ist das mit der Zeitung. Leute, Leser lieben Drama. Ja, und das liefert denen einfach ihre Zeitung.
Genauso wie an der Landeskrone wirft man dir ja regelmäßig in den Medien vor, dass du an einigen Dingen selbst schuld seist, wenn sie nicht funktionieren. Ist es so, wenn du ehrlich bist, dass du hin und wieder vielleicht zugeben musst, naja gut, dort habe ich vielleicht falsch gehandelt oder dort habe ich was vergessen? Oder ist das wirklich nur Berichterstattung, die dich da, so gut es geht, ins schlechte Licht rücken möchte?
Gute Frage. Ich würde sagen, irgendwie beides. Auf der einen Seite, ja, formell gesehen sind ganz viele Sachen richtig, ja, auch die in der Zeitung geschrieben werden, aber es ist halt leider oft aus dem Zusammenhang gerissen und nicht ganzheitlich dargestellt. Und wenn dir halt Informationen fehlen, dann kannst du dir kein richtiges Bild machen, ja. Dann liest du natürlich das, was du und so, wie es aussieht und so, wie es wirkt, ja. Und dann denkst du, naja, hätte mal der Menzel, hat er wieder nicht seine Arbeit richtig gemacht, da hat er das wieder nicht richtig gemacht. Aber wenn du dir dann die Sachen in der Tiefe und im Detail anschaust, dann siehst du teilweise, wie paradox das Ganze ist, ja, wie in welcher bürokratischen Endstufe wir angekommen sind. Es kann ja gar nicht noch bürokratischer werden. Wir sind auf so einem unheimlich bürokratischen Niveau angekommen, dass mittlerweile ein Großteil der Ressourcen oder ein betrachtlicher Teil der Ressourcen der Unternehmen in Bürokratie fließt, was im Endeffekt zu Stillstand führt, was zu Rezession führt, was zu fehlender Regionalentwicklung führt.
Abwanderung von Unternehmen.
Abwanderung von Unternehmen ins Ausland. Und das ist das, was ich hier auch gerade mit diesen ganzen erlaubnispflichtigen, genehmigungspflichtigen Geschäften, die ich mache, wo du auch ständig deine eigene Zuverlässigkeit ablegen musst. Ja, ich werde immer so hingestellt, als wäre ich unzuverlässig. Ich würde mich nicht darum und so weiter kümmern. Ja. Auf der anderen Seite arbeite ich seit, 10, 12 Jahren im erlaubnispflichtigen Bereich, ja, wo meine Zuverlässigkeit geprüft wird, ob ich Steuern zahle, ob ich irgendwelche Einträge in irgendwelchen Registern habe, Führungszeugnis im Gewerbezentralregister oder so. Ja. Also ich werde so oft auf Herz und Nieren geprüft, aber dass man trotzdem noch quasi den Fehler immer wieder bei mir sucht. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich mittlerweile eine ganz andere Ansicht, weil ich mich mit sehr vielen Unternehmern ausgetauscht habe, die erfolgreich unterwegs sind und die es auch einfach festgestellt haben, wenn du dich an jede Regel penibel hältst und jeden Prozess so gehst, wie er vorgeschrieben ist, dann brauchst du gar nichts mehr machen, weil dann kommst du einfach nicht mehr voran. Oder wenn ein Schiff ohne Zulassung und illegal an einem Anleger geparkt wird, wie das andere Schiff auf dem Werzower See macht, dann berichtet da die Zeitung null drüber. Die Gemeinde dort unterstützt das, deswegen darf der Betreiber. Ja, deswegen liegt das dort auch jetzt schon seit knapp 2 Jahren. Du liest darüber gar nicht, zufälligerweise. Wenn das mein Schiff wäre, ja, kannst du dir ausdenken, was da wöchentlich oder monatlich in der Zeitung stehen würde.
Stefan hat geplant für Pfingsten dieses Jahres bereits das nächste Projekt hinsichtlich Schifffahrt hier auf der Neiße in der Hinterhand.
Wenn wir noch gerade bei Boot sind, das Projekt Flussromantik, das ist was, das jetzt im Kommen ist.
Auch extrem bürokratisch, ja. Warum habe ich schon 2021 diesen Kahn gekauft, der jetzt mit diesem riesen, gigantischen Zulassungsprozess ungefähr 70.000 Euro, das ist komplett paradox, wie aus ungefähr 40.000 Euro tatsächlichen Materialkosten und Equipment, alles, was man dafür braucht, wie daraus 70.000, 75.000 Euro werden können durch einen extremen Zulassungsprozess, verschiedene Gutachten, um dann zum Ergebnis zu kommen, naja, es geht ja doch alles. Es gibt auch niemanden in der Verwaltung, der irgendwie Verantwortung hat, Entscheidungen zu treffen, sondern alle halten sich an Schema F, gehen den extrem bürokratischen Prozess, wollen sich noch doppelt und dreifach absichern und im Ergebnis kommst du einfach nicht voran. Und im Ergebnis brauchst du ein Ding 4 Jahre, um in die Umsetzung zu kommen. Ja, okay, man muss dazu sagen, das ist das erste Fahrgastboot in Deutschland. Also der erste Bootstyp dieser Zulassung. Es musste dazu auch die Neiße rechtlich gewürdigt werden, dass eben auch in diesem Abschnitt tatsächlich gefahren werden darf. Es ist sozusagen jetzt alles formell genehmigt. Es wäre halt auch einfach toll, wenn man das innerhalb von 3 bis 6 Monaten hinbekommen würde. Andere wären vielleicht schon, deren einziges Projekt das gewesen wäre, die wären dann vielleicht pleite gegangen, weil sie dann noch eine Kreditverpflichtung hätten. Und das killt einfach Unternehmergeist. Ja, weil auch dieses Produkt, dieses Angebot dient den Einwohnern und den Touristen unserer Region. Und das ist auch das, wo ich gerne immer wieder den Fokus hinlenke. Ja, wenn irgendjemand Vorhaben verhindern will oder die Bürokratie Vorhaben verhindert, glaubt doch nicht, dass ich privat mit dem Schiff über diesen Werzower See fahren will. Und dieses Angebot ist ein Mehrwert für die Region, ja, für Einwohner, für Touristen. Die Landeskrone ist ein Mehrwert für die Region. Flussromantik ist ein Mehrwert für die Region. Also ist doch die Verwaltung oder sollte doch zumindest die Verwaltung dazu verpflichtet sein, moralisch zumindest, maximal mitzuwirken und zu ermöglichen, damit das in kürzester Zeit ermöglicht wird.
Weil es um die Bürger geht.
Genau, weil es um die Bürger geht und weil es hier um unsere Region geht. Aber was passiert in der Realität? Da sitzen Leute in der Verwaltung, nicht alle. Ja, ich nehme die 20% aus, die wirklich Bock haben. Ja, ich treffe immer wieder positive Leute. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade von den jungen Leuten immer mehr Mitarbeiter in der Verwaltung sitzen, die irgendwie doch das Ganze in Frage stellen, die doch motiviert sind. Und wir neigen ja leider dazu, dass wir immer mehr Verwaltung beschäftigen und einstellen und diesen Apparat immer wieder vergrößern. Und da komme ich zum Hauptproblem, wenn eben so viele Leute in nicht produktiven Bereichen arbeiten, die quasi der Wirtschaft auch am Ende fehlen, ja, und im Endeffekt nur Geld kosten, ja, dann hat sowieso der Staat einen Ausgaben- und Produktivitätsproblem. Aber wir haben halt auch wirklich sehr viele Leute, die denen, die arbeiten, auch noch zusätzliche Arbeit machen. Wem bringt Bestrafung was? Ja? Führt Bestrafung in Form von Bußgeldern tatsächlich zu einer Verbesserung der Umstände oder zu einer Beseitigung der Mängel? Ich würde sagen, nur begrenzt oder gar nicht. Und das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit erlebe. Ja, deswegen nehme ich es ja schon in Kauf, auch teilweise Bußgelder zu riskieren, weil ich mir sage, der Prozess ist so komplex, ja, oder bevor ich mich jetzt mit Anwälten und Gutachtern damit auseinandersetze, ja, dann macht man es halt einfach. Viel mehr kann es sowieso nicht kosten als diese ganze Bürokratieaufwand. Nur, ich habe einen zeitlichen Vorteil, weil ich sofort am Start bin.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn jetzt, ganz aktuell, am 24. April hatte die Sächsische Zeitung mit dem Artikel Görlitzer Bikini Café betreibt Außengastronomie ohne Genehmigung den nächsten Skandal versucht zu eröffnen. Dass die Stühle und Tische dort tatsächlich ohne Genehmigung stehen, räumt Menzel ein. Wissen sollte man aber auch, und hier sind wir wieder bei den zwei Seiten einer Medaille, dass das Bikini diese Sondernutzung am 26. März beantragt hatte, diese im vergangenen Jahr schon geprüft und Menzel die Nutzung der Fläche nach seinen Aussagen vom Bürgermeister bereits persönlich zugesichert wurde.
Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die sich mittlerweile für den Weg entscheiden, weil wir einfach in dieser zähen, komplexen Bürokratie sind, die uns wirklich im Fortschritt und im Vorankommen im Unternehmertum massiv behindern. Und das sehe ich als Riesenproblem. Und im Endeffekt finde ich es auch pädagogisch wirklich schlecht. Wir sind in einer Region, wir leben hier in einer überschaubaren Region, wo im Endeffekt die Leute, die hier regelmäßig irgendwas machen, wenn ich beim Gericht reingehe, ja, werde ich persönlich begrüßt. Die Sicherheitsleute sind extrem freundlich, sagen sofort, ach, Herr Menzel, hier wieder Saal so und so. Ja, das ist echt lustig oder eigentlich auch traurig, aber so ist es halt. Wie sinnvoll wäre es, dass man sich der Situation bewusst ist, aha, da ist ein Unternehmer oder da sind Unternehmer, die sind hier in der Region aktiv. Unsere Aufgabe in der Verwaltung ist es, mit den Lösungen zu finden, im Sinne deren Entwicklung und deren Anliegen und im Sinne unserer Region und der Ziele unserer Region. Und wenn ich jetzt ganz speziell auch dann auf den Tourismus eingehe und der Landkreis Görlitz, also wenn der Landkreis Görlitz es wirklich ernst meinen würde mit Tourismusentwicklung und Ganzjahrestourismus, ja, dann wäre es die Aufgabe vom Landkreis Görlitz dafür zu sorgen, die Genehmigungsgrundlagen und die nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen, dass man im Tourismus reibungslos arbeiten und operieren kann. Aber die Realität ist das komplette Gegenteil. Die Realität ist eine komplett bürokratische Regulierung. Da kommen wir wieder zur EMS Berzdorf. Warum haben wir jetzt aktuell keine Genehmigung? Weil der Landkreis die Auflagen immer weiter angezogen hat. Und die letzte Auflage, und das habe ich auch direkt dem Landkreis gesagt, ich sage, die Genehmigung könnt ihr euch wirklich sparen. Wir werden kein Monitoring-Konzept im fünfstelligen Kostenrahmen beauftragen können. Ja, weil wir also erstens nicht der einzige Nutzer dieses Sees sind. Ja, warum sollen wir jetzt plötzlich die gesamte Vogelpopulation am Berzower See überwachen? Und wie gesagt, wir sind nicht der einzige Nutzer. Du hast Kitesurfer, ja, die dort illegal fahren. Da sagt dann die Verwaltung, naja, das sind halt illegal, die können wir nicht ermitteln. Ja, da tun sie so, als würde es die nicht geben. Dann hast du das Hotel Insel der Sinne direkt am See. Ja, dann hast du auch noch andere Akteure, die am See sind, direkt am Wasser und auch eine Emission ausüben, ob man das will oder nicht. Und das ist das Paradoxe, dass man dann einfach, ja, man sagt dann nicht, man lehnt es ab, sondern man gibt eine Genehmigung, aber man packt so viele Auflagen rein, dass sie gar nicht zu erfüllen sind. Dann hast du eine Zeitung, die es dann medial so aufbereitet, dass ja alles am Betreiber liegt und die Verwaltung ja will. Wenn man sich dann nicht an die Auflagen hält, ist man ja selber schuld. So wird man dann hingestellt, aber dort fehlt aus meiner Sicht die wirklich faktisch saubere Berichterstattung.
Was ist denn prinzipiell das Flussromantik-Konzept? Also was soll dort passieren? Was stellt man sich darunter vor noch kurz?
Flussromantik ist wie eine Stadtrundfahrt, wie du schon gesagt hast, wie eine Stadtrundfahrt auf dem Wasser ist, in interessantesten Streckenabschnitte auf der Neiße. Es geht hier um das Stück zwischen Altstadtbrücke und Obermühle. Die Obermühle ist eben in einem Bereich, wo man jetzt aus dieser Perspektive zu Fuß gar nicht so leicht hinkommt. Klar, an der Obermühle direkt kannst du die Neiße anschauen, aber richtig geil sieht es aus, wenn du dir die Obermühle von der anderen Seite, also von der polnischen Seite anschaust. Ja, und das Problem lösen wir einfach mit unserem Fahrgastboot, wo 32 Gäste draufpassen und immer so Vierergruppen sind, also zwei Personen, Tisch, zwei Personen. Das ist auch ein Elektroboot und das fährt eben diese, ja, 2 Kilometer lange, also in der Ausdehnung ist die Strecke 2 Kilometer. Insgesamt ist natürlich dann die Fahrroute 4 Kilometer und man ist ungefähr eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde unterwegs. Obermühle, Viadukt, das große Wehr, das große Holzwehr. Ich würde sogar sagen, es ist das größte Wehr, was die Neiße hat. Dann, ja, sieht man diese ganzen Sehenswürdigkeiten auch vom Wasser aus. Die Hochschule, Johannes-Paul-Brücke, den Park dort auf der polnischen Seite, diese tolle, unheimlich tolle Parkanlage, Dom Kulturi. Aber natürlich auch dann die Stadthalle, das ja ehemalige Kondensatorenwerk, diese alte Fabrik da, aber auch die Peterskirche mit dieser ganz speziellen Perspektive, Altstadtbrücke, 3-Radmühle, 4-Radmühle, ne, Jakob-Böhme-Haus. Diese Perspektive vom Wasser aus, und das sieht halt einfach anders aus.
Kommen wir mal zu der Expresseisenbahn und dieser ganzen Causa. Zitat, auch der Landskron-Express hätte fahren dürfen, sobald eine Zulassung der Touristenbahn durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vorliegt. Du lachst schon, vielleicht kannst du das mal, das wäre ich dir sehr dankbar, aus deiner Sicht erläutern. Das war ja, soweit ich weiß, für den 8. März geplant, dass dort oben sowohl das Vulcano-Projekt, also diese Präsentation stattfand und die Leute schon Tickets buchen konnten für den Express und dich dann die Polizei von dem Ganzen abgehalten hat. Ja, da liest man jetzt viel. Liegen dir da zum Beispiel Informationen vor, wie es dazu kam, dass die Polizei dort vor Ort war? Weil, sind wir ehrlich und realistisch, die Polizei hat an sich sicherlich andere Probleme, als sich dort hinzustellen und so eine Bahn aufzuhalten. Und dann liest man zum Beispiel, vor der Abfahrt der Bahn an der Kirche wurden Erinnerungsfotos von der Lok geschossen. Den Passagieren wurde nicht gesagt, dass sie am Fuße der Landeskrone im besten Falle in einem Shuttlebus umsteigen müssen, was bei dieser Tour auch ausfiel. Wussten die Passagiere wirklich vorher, dass sie nicht bis hochfahren durften oder haben die das bis zum Fuß der Landeskrone geglaubt?
Das wurde initiiert vom Ordnungsamt Görlitz, die extrem proaktiv sind, wo ich auch in der Vergangenheit des Öfteren einfach gemerkt habe, also wenn man der Auffassung ist, irgendwas ist nicht legal oder nicht möglich, dann ist man extrem hinterher, das zu unterbinden. Ja, da wird mit vollem Einsatz gearbeitet. Aber wenn es darum geht, Genehmigung zu beschaffen oder Lösung zu finden, ja, da gibt es nicht ansatzweise, also ich würde sagen, nicht 10%, nicht 5% dieser Einsatzbereitschaft. Ja, und das ist eigentlich das Grundproblem. Es geht hier nicht um das Problem mit der bloßen Genehmigung. Es ging hier bei der polizeilichen Maßnahme vor Ort um die Gefährdung von Leib und Leben, um die Sicherheit von Menschen. Und unter diesem Vorwand wurde der Landskron-Express gestoppt. Und dieses Sicherheitsrisiko, faktisch, nachweislich, bestand es einfach nicht. Einfach heruntergebrochen, lediglich der Mangel, dass das Gutachten, welches die 20% bestätigt, zusammen mit der Herstellerbestätigung, dass diese Lokomotive für 20% Neigung, die Landeskrone hat auf einem ganz kurzen Stück 18%, das ist so der letzte Zipfel beim Hochfahren, vielleicht eine Strecke von 30 oder 50 Metern, wo es wirklich so steil ist, hat sie eben diese 18%, und formell wurde dieses Gutachten nicht in den Bescheid eingearbeitet vom LASO. Wenn man es herunterbricht, ja, ist das Problem nicht die Genehmigung für sich, sondern ich habe ja vor Ort, als ich dann gesehen habe, dass da Polizei steht, habe ich ja versucht, proaktiv, bevor überhaupt dieser Express ankam, mit den Polizisten das zu klären. Und sie haben mir mitgeteilt, sie wurden vom Ordnungsamt Görlitz beauftragt, haben eine Information bekommen, dass dieses Fahrzeug technisch nicht geeignet ist, um diese Strecke zu befahren, dass hier eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr durchgeführt wird. Und oft aus dem Grund, dass eine Gefährdung der Sicherheit für Menschen besteht. Und auf diesen Punkt heruntergebrochen bestand es nicht. Es gibt eine Herstellerbescheinigung, dass diese Lokomotive geeignet ist für bis zu 20%. Es gibt eine GTÜ-Bescheinigung, wo ein amtlich bestellter Sachverständiger, der für Busse, LKWs, gewerbliche Fahrzeuge und natürlich auch PKWs alleine ohne weitere behördliche Aufsicht verantwortlich ist. Diese hat bestätigt, diese Lokomotive schafft es dort hochzufahren. Wenn sich die Stadt Görlitz einmal wirklich mit dem LASO auseinandergesetzt hätte und das Ordnungsamt vielleicht mal gefragt hätte, was ist denn das eigentliche Problem, dann hätte die Stadt Görlitz nämlich festgestellt, dass das LASO lediglich noch einen Nachweis, eine Testfahrt haben möchte, weil der Bearbeiter des LASO laut seiner eigenen Berechnung sich nicht erklären konnte, wie es dieses Gespann nach oben schafft. Und er hat auch zu keinem Zeitpunkt angezweifelt, dass unsicher wäre, runterzufahren oder dass die Bremsen unsicher wären, sondern ihm ist völlig klar, dass diese Lokomotive runterfahren kann, dass diese Lokomotive betriebssicher ist. Im Worst Case würde diese Lok anhalten, sicher anhalten. Die Gäste wären auf dem allerletzten Stück eben ausgestiegen, noch 20 Meter mehr nach oben gelaufen und dann wäre die Lok umgedreht. Ja, das war das reale Risiko, weshalb es diese ganze Debatte gab. Und das wird so verzerrt dargestellt und nicht im eigentlichen Kern sauber aufgearbeitet. Und da sehe ich eben das Problem, dass man sich dann als Leser, als jemand, der nicht direkt beteiligt ist, der nicht dieses ganze Hintergrundwissen, einen völlig, völlig falschen Eindruck bekommt von dieser Situation und damit den Fokus natürlich wieder Richtung mich, meiner Fehler lenkt, Ja, wir haben ungefähr 7 Monate, würde ich sagen, überhaupt für dieses Zulassungsverfahren gebraucht. Das hat auch der Leiter der Zulassungsstelle gesagt, dass der Touristenzug ist das komplexeste Zulassungsereignis, was es im Bereich der Zulassung gibt. Du brauchst einen Gutachten für die Lok, du brauchst für jeden Anhänger einen Gutachten, dann brauchst du nochmal einen Gesamtgutachten für das ganze Gespann, dann brauchst du eine Ausnahmegenehmigung von Dresden, vom Lasow, dann brauchst du noch weitere 2 Ausnahmegenehmigungen von der Stadt, die du aber erst bekommst, wenn du die Ausnahmegenehmigung vom LASOV hast. Also du brauchst die Ausnahmegenehmigung für die Ausnahmegenehmigung. Warum dann nicht einfach Daten übermittelt werden können oder eine Bescheinigung, dass diese Lok anderen Lokomotiven entspricht, die in Deutschland fahren? Ja? Also dort sind wir an einem Punkt angelangt, dass diese Bürokratie tatsächlich auch wieder Fortschritt verhindert. Das Einzige, was ich machen will, ist, ich werde nicht jeden Schwachsinn akzeptieren, das sage ich auch schon immer, den diese Verwaltung verursacht, und ich werde auch Sachen in Frage stellen, die nicht sinnvoll sind. Und wenn abzusehen ist, dass keine Gefahr für die Sicherheit von Menschen besteht, dann kann es sein, dass nach Absprache mit Anwalt und Überprüfung des Sachverhaltes ich doch an der einen oder anderen Stelle ins Risiko gehe. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass man eben, gerade wenn es um so ein Projekt geht, es geht hier um unseren Hausberg, dass man dort nicht die entsprechenden Lösungen findet. Und dann muss man noch dazu sagen, dass an diesem Tag die Naturschutzbehörde, die sich sonst nie blicken lässt, denen wir schon mehrere Meldungen gegeben haben, hier fahren illegal irgendwelche Leute hoch, die laden dort Müll ab, die schmeißen dort irgendwas rum, da interessieren sie sich nicht, da verweisen sie dann auf die zuständigen Ordnungsämter, auf die anderen Behörden. Ja. Aber wenn man dort was plant und dort mit einem Signal die Anlage oben in Betrieb nehmen will, und die Veranstaltung selbst, die war extrem gut, die kam sehr gut bei den Leuten an, auch dieser Vulkano, gab sehr, sehr gute Resonanz dazu, auch online. Was passiert? Man findet die Nadel im Heuhaufen, man findet das Haar in der Suppe und blockiert wieder etwas. Das ist das, was mich dort am allermeisten stört, diese aktive Gängelung, dass man sich mit massivem Einsatz nicht mit der Lösung der Probleme befasst, sondern mit der Maßregelung.
Den Eklat mit dem Express, fehlenden Genehmigungen und einem angeblich dubiosen Gutachten können Sie im SZ-Artikel vom 16. März 2025 nachlesen. Die ganze Causa soll hier weder ausgeschmückt noch Gegenstand dieser Folge werden. Anzunehmen ist aber, dass hier mittlerweile vieles instrumentalisiert und vor allem politisiert wird.
Dann, Zitat, nachdem das dann alles passiert ist, wenigstens kann er am Stausee kaum das tun, was er jetzt an der Landeskrone tat. Nachdem sein Landskron-Express kürzlich nicht auf den Gipfel fahren durfte, stellte er aus Wut über die Stadt einen Zaun auf, sperrte den Aussichtsturm ab. Tatsächlich stand hinter dem Vorfall mit dem Express sein eigenes Versagen. So oder so, nichts geht mehr auf dem Gipfel. Dir wird ja, was wir vorhin schon hatten, regelmäßig vorgeworfen, dass du die Steine, die dir angeblich von den Behörden in den Weg gelegt werden, dir selber in den Weg legst, aufgrund der Art deiner Kommunikation mit eben den Behörden selbst. Ist das völlig von der Hand zu weisen, wenn du dein Schaffen der letzten Jahre für dich Revue passieren lässt, zumindest in Teilen, oder sind es viel die Behörden? Ich weiß nicht, ob dir dieser SZ-Artikel bewusst ist.
Das ist auch das Geilste. Das ist die geilste Vorgehensweise, die Konkurrenz zu fragen. Die Konkurrenz, mit denen man schon über Jahre ein angespanntes Verhältnis hat, weil der einen natürlich als den Dörnfried und Konkurrenten Nummer 1 wahrnimmt.
Und die stellen es quasi alle so dar, logischerweise, oder es wird von der SZ so dargestellt. Ja, der Menzel, der macht ja, also der kümmert sich um Gronisch und der regt sich auf. Und die sagen alle, naja, eigentlich kann man mit der Stadtverwaltung toll zusammenarbeiten, wenn man vorher hingeht und sagt, was man vorhat. Dann klappt das auch. Und manche sagen dann noch, was man verbessern könnte, ist, es könnte ein bisschen schneller gehen. Aber von dort wird es eben von allen Seiten so dargestellt, ganz gegenteilig wie du. Die legen gar keine Steine bei irgendwelchen Visionen und Projekten in den Weg. Das ist eben die Art und Weise, wie er kommuniziert, und da ist er dafür selbstverantwortlich.
Ich würde sagen, meine Kommunikation ist das Erfolgsrezept. Ja. Das sorgt dafür, dass überhaupt die ganzen Sachen an den Start gegangen sind, weil ich denke, dass kaum jemand anderes jetzt mit einer normalen Vorgehensweise innerhalb von so kurzer Zeit diese Themen umgesetzt bekommen hätte. Sagen wir EMS Berzdorf oder dass da jetzt überhaupt mal einen Status quo auf der Landeskrone gibt. Ja, weil wir haben ja nun mit Biegen und Brechen Genehmigungen bekommen. Ja, jetzt scheitert es natürlich an einem kleinen formellen Mangel noch, dass ich reihenweise wirklich eskaliere, ist aus meiner Sicht teilweise dann nur noch der einzige Weg. Ja. Das, was die Zeitung ja nicht berichtet, ist, dass ich schon seit 2021 versuche, eine Genehmigung für die Befahrung des Landeskronengipfels zu bekommen. Ja. Dass dort einfach Behörden und gerade auch der Naturschutz sich deutlich über 3 Jahre Zeit lassen, um Lösungen herbeizuführen. Ja, das kann einfach nicht sein. Das ist ja das Hauptproblem, ja, dass diese ganzen Prozesse und Genehmigungen so lange dauern und dass es überall so viele Verhinderungsgründe gibt. Und man muss auch ganz klar sagen, die Landeskrone und der Berzower See, es sind 2 Spezialprojekte, die besonders komplex sind. Ja, wenn du jetzt hier eine Immobilie irgendwo sanierst, dann ist das Schema F. Ja, wenn Scan jetzt dort eine Anlage baut, ja, dann ist das auch eine große Firma, die reden ganz anders mit der Stadtverwaltung, weil die selber eher träge und langsamer sind. Ja? Also die haben ganz andere zeitliche Abläufe. Wir sind ein kleines, dynamisches Unternehmen. Ja? Ich kann nicht noch 5 Jahre warten, um irgendwas voranzubringen. Jetzt wird mir vorgeworfen, dass ich mein Firmenkonstrukt umgebaut habe. Ich habe das alles angekündigt. Ich habe gesagt, unter diesen Umständen, unter diesen Bedingungen kann man in dieser Region nicht ordentlich arbeiten. Ja? Ich habe auch in Bezug auf die EMS Berzdorf, ich habe das dem Landkreis angekündigt. Wenn ihr uns nicht die Genehmigung für November, Dezember und März gibt, dann können wir nicht wirtschaftlich machbar operieren. Ja, wir können unser Unternehmen nicht wirtschaftlich betreiben. Ja, und das haben wir von Anfang an klargestellt, kommuniziert. Es gibt ja im Endeffekt auch keine realen Verhinderungsgründe. Es ist ja das Paradoxe. Ja? Wir reden hier jetzt über Papier, irgendwelche Scheingründe, über fehlende Bereitschaft. Und ich muss ja sagen, wie ich auch vorhin gesagt habe, sind nicht alle negativ, es sind nicht alle destruktiv in der Verwaltung. Du kannst natürlich, wie das die Sächsische Zeitung macht, jetzt immer noch Beispiele, Negativbeispiele holen. Das ist doch paradox, wenn die fragen. Ja? Die fragen den anderen Stadtrundfahrtenanbieter, dessen Frau bei der Sächsischen Zeitung arbeitet. Ja? Das ist doch lächerlich. Ja? Das macht nur öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und das ist doch hier genau das Gleiche. Ja? Die nehmen ja nur Unternehmen raus, die am Ende auch irgendwo keinen Stress wollen. Ja, Scan kümmert sich um sein Image, die werden den Teufel tun, um die Stadtverwaltung zu kritisieren. Heidt & Partner ist eine Immobilienfirma. Ich bin übrigens seit 9 Jahren Mieter bei Heidt & Partner. Würde schon sagen, dass auch die als Betreiber der Straßburg-Passage ein Interesse haben, eben nicht sich mit irgendjemand anzulegen und zu streiten. Diese Berichterstattung, die ist einfach aus meiner Sicht richtig schlecht und zeigt nicht repräsentativ die wirklichen Probleme. Das, was ich mitbekomme aus dem Kreis der Unternehmer, die können alle ein Lied singen und ein Buch darüber schreiben, wie diese Verwaltung vorgeht und wie diese Verwaltung behindert. Ja, und ich meine damit wirklich teilweise aktive, vorsätzliche Behinderung.
Kommen wir mal zu dem Volcano-Projekt. Da hast du in einem Artikel aus Kompetenz Mittelstand am 3.8.23 gesagt, Ziel ist es, vielleicht sogar schon 2025 mit dem Projekt auf der Landeskrone Eröffnung feiern zu können. Dass man sich jetzt davon verabschieden kann, vom Zeitplan her, nehme ich mal an, ist sicherlich klar. Aber wie sieht denn ein realistischer Zeitplan für dieses Ausguck-Basalt-Vision-Projekt aus? Also ist es denn überhaupt noch ein Projekt oder ist das auf Eis?
Ja, aus meiner Sicht ist es ein Projekt. Jetzt hat sich natürlich das Ganze sehr verschoben, weil wir viel eher die Idee hatten, viel eher in die Ideenfindung gegangen sind. Ich glaube, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, auch wegen der schwierigen Situation auf der Landeskrone in Sachen Beschaffenheit. Wir haben dort oben Basalt. Basalt ist kein einfaches Material, um überhaupt was zu bauen, weil das sehr locker ist. Ja, dann kommen die ganzen naturschutzrechtlichen Belange dazu. Ja. Also ich würde sagen, dass wenn wir dieses Jahr noch eine Baugenehmigung herbeiführen könnten, dann wäre das ein großer Fortschritt. Realistisch gesehen rechne ich im nächsten Jahr damit. Und dann könnte es theoretisch bis Ende 26, wenn es schnell gehen würde, oder halt im Jahr 27 in die Umsetzung kommen. Ja. Also ich würde sagen, 2 bis 2,5 Jahre sind realistisch.
Stichwort Gastronomie oben, da beschweren sich ja auch viele. Ist jetzt Gastronomie oben aktuell?
Nee, aktuell nicht. Also ich habe dann wirklich aus Trotz das erstmal vom Netz genommen, weil ich das Thema ja unbedingt eskalieren möchte, weil es aus meiner Sicht nicht sein kann, dass sich Behörden so Maßregeln verhalten und so willkürlich, ja, wie ich das genannt hatte mit dem Umweltamt, die dann plötzlich dann, wenn man dort aktiv wird, kommen, alles protokollieren, messen, schon in einer unmöglichen Art und Weise einen dort angehen.
Die punktuellen Schmerzreize auf ihren Ohren haben ihnen sicherlich mitgeteilt, dass im Hintergrund irgendetwas vonstatten geht. Die Glaser waren da und mussten Scheiben wechseln und auch das Leben auf der Straße, zu dem es durch das herausgenommene Glas nun keine akustische Grenze mehr gab, war erwacht. Wir mussten zum ersten Mal die Interviewlokalität wechseln.
Ich habe das dann oben erstmal geschlossen nach diesen ganzen Vorfällen, weil ich da auch ein Zeichen setzen wollte, dass Es bringt nichts, wenn ich dort für die Interessen der Bürger kämpfe und dann die ganze Zeit gegen die Verwaltung ankämpfen muss. Die Naturschutzbehörde, die kommt dort an, droht schon Bußgelder an, steht dort plötzlich da protokolliert. Was willst du denn da noch sagen? Ja, denkst du, darauf haben wir jetzt die künftige Zeit Lust, dass dann dort jedes Mal die Behörde kommt, dann dir irgendwelche Bußgelder schickt? Dann sage ich, dann kann ich es ja gleich lassen. Ja? Entweder man geht konstruktiv und realistisch miteinander um, im Rahmen auch darstellbarer Möglichkeiten. Wir sollen dann dort aufzeichnen, wie viele Fahrzeuge dort wie oft hochfahren. Ja, ja, das ist ja auch das, was im Endeffekt jetzt am Berzhofer See passiert ist. Die hauen ja so viele Auflagen rein, dass das eine Erdrosselung überhaupt des Betriebes ist, ja, durch diese ganzen Auflagen. Du kannst diese Auflagen im Prinzip, natürlich kannst du sie erfüllen, aber dann stellst du schon so viel personelle Ressourcen ab, dass der Betrieb nicht wirtschaftlich ist wegen der hohen Bürokratie. Und das passiert die ganze Zeit. Die versehen die Genehmigung mit ganz vielen Auflagen, ja, die erzeugen dadurch immer noch mehr Bürokratie und noch mehr Bürokratie. Und dann sage ich mir, wenn das jetzt so der Stand ist und der Landkreis mit seiner Naturschutzbehörde schon am Tag, wo wir dort einfach nur vorstellen, was wir machen wollen, so vorgehen in dieser unmöglichen Art und Weise, so habe ich überhaupt keine Lust, dort irgendwas weiterzumachen. Das sehe ich kommen, das projiziere ich schon auf die künftigen Jahre, und bevor dort irgendwas investiert wird, da schädigt die Stadt und die Verwaltung ihren eigenen Stadtverwaltung, Landkreis, die schädigen da ihren eigenen Bürgern und Unternehmen und merken es nicht mehr und werden es nach außen immerhin so darstellen, naja, das hättest du ja erfüllen können, du weißt ja Bescheid, du weißt ja, wie es ist. Ja? Du musst es wissen, du bist Unternehmer. Wenn du was machen willst, dann erkundige dich vorher und so weiter. Ja. Aber das ist genau das Problem. Ja. Wenn du alles vorher korrekt machen willst, dann passiert gar nichts mehr.
Nee, und das ist bis zu einem bestimmten Grad in meinen Augen auch nie Aufgabe des Unternehmers, sondern genau der Behörden, das eben zu machen.
Genau, und würden die vorgehen wie jeder andere Dienstleister, ja, sagen wir, weil die berechnen ja auch Gebühren. Ja. Es ist ja nicht so, dass du dann den Bescheid irgendwie auf Goodwill bekommst und dann ist das kostenlos. Nein, in diesen ganzen Bescheiden, ja, 1.000 Euro, 2.000 Euro, ja, ich sehe ja, was ich die ganze Zeit immer und immer wieder an Stadt, an Landkreis, an Gebühren bezahle. Das bedeutet, diese Verwaltungsarbeit ist auch noch extrem teuer.
Du hast ja gerade schon gesagt, solange ich von der Stadt dort keine Klarheit habe und vorher schon weiß, dass das mir nur Steine in den Weg gelegt werden, zu diesem Stichwort geplanten Brauhaus, traditionelles Wirtshaus, Zusammenarbeit mit Landskron, gibt es dafür schon speziell auch, was die Zusammenarbeit mit der Brauerei angeht, konkrete Pläne, also oder zeitliche Eckpfeiler oder auch Zusagen? Also hast du schon mal mit jemandem von Landskron gesprochen, dass die sagen, dass da wären wir auf jeden Fall dabei?
Ja, also ich würd sagen, Landskron weiß, dass alle Sachen, die ich mache, die wir selbst betreiben, auch wirklich gut sind oder sehr gut sind. Deshalb hat Landskron grundsätzlich ein Interesse, das auch zu unterstützen. Und dann natürlich der offensichtliche Zusammenhang aus Name und Berg. Ja, also die Landskronbrauerei ist nach der Landeskrone benannt. Aber es ist eben mir aktuell zu unsicher. Ja. Es ist auch nicht, das ist ja immer das Schwierige, ja, ich teile eine Idee oder eine Vision mit und dann kommt das nicht in die Umsetzung. Ich merke auch selbst, dass ich da oft zu optimistisch bin, auch in Deadlines und in Fristen, weil ich immer so denke, naja, aber dann werde ich immer wieder aufs Neue überrascht, dass es noch länger dauern kann und noch länger dauern kann und noch länger dauert.
Ich hatte ja einleitend zu dieser Folge gesagt, dass ich Stefan mit allem, was mir wichtig ist, konfrontieren möchte. So auch mit einem Artikel der Sächsischen Zeitung, in dem vor allem die doch so negativen Seiten an Menzel hervorgehoben werden sollten.
Es gab doch diesen Artikel mit diesen, doch es gibt auch eine Kehrseite. Aus Steuerschulden, Kontofindungen, Prozessen mit zwielichtigen Geschäftspartnern. Das ergeben Recherchen dieser Zeitung in den vergangenen Monaten. Zahlreiche Betroffene haben sich mit der SZ getroffen. Unterlagen aus den Unternehmensregistern sowie aus Gerichtsverhandlungen wurden gesichtet. Und am Ende auch Stefan Menzel 11 Fragen schriftlich gestellt. Und in demselben Artikel steht drin, dass du deine Mitarbeiter in den Spielotheken zum Jahreswechsel gezwungen haben sollst, finanziell schlechte Arbeitsverträge zu unterschreiben. Wegen psychischem Druck hätten sich dann viele krank gemeldet, darauf seien sie von dir fristlos gekündigt worden. Er argumentiert vor Gericht, es habe eine Verschwörung gegen ihn gegeben. Und jetzt, nun weiß eine Mitarbeiterin mit Kind und ohne Geld nicht mehr, wie es weitergeht. Prinzipiell muss ich da sagen, es ist für mich echt schwer vorstellbar, dass ich so ein Unmenschen und Arschloch hier vor mir sitzen habe.
Ich wurde zum Beispiel zu diesem Sachverhalt gar nicht gefragt. Was soll denn für ein Artikel dabei rauskommen, wenn ich deine Ex-Freundin frage, vielleicht deinen Freund, mit dem du dich verstritten hast, ja, vielleicht deinen Geschäftspartner, mit dem du dich verstritten hast. Ja, also ich suche nur an Stellen, wo negative Informationen zu finden ist, einseitig, und befragt dann die Person, um die es geht, nicht. Und das ist das Problem, was aus meiner Sicht hier herrscht. Wenn ich jetzt darauf eingehen soll, wir oder ich auch als Unternehmen, ich bin null unmenschlich. Ja, ich hab natürlich einen Leistungsanspruch. Wir sind keine Verwaltung. Das bedeutet, ich kann mir gar nicht leisten, jetzt Mitarbeiter ewig nicht zu beschäftigen oder durchzufüttern. Und was da passiert ist, zum Beispiel in den Spielhallen, wir haben den Arbeitsvertrag geändert aufgrund auch formeller Umstrukturierung. Das haben wir angekündigt, schon im Vorfeld, weit im Vorfeld. Der geänderte Arbeitsvertrag selber, der kam dann leider erst kurz vor Jahresende. Und der Arbeitsvertrag ist sogar insgesamt besser. Er hat mehr Lohn, er hat bessere Konditionen, er hat ein richtiges Prämienmodell. Und das Einzige, was ich negativ verändert habe, ist, dass Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit nicht mehr bedingungslos gezahlt würden. Ja, es ist quasi auch keine Pflicht, sondern sie sind gekoppelt an die ganz normale Pflichterfüllung der Arbeit. Und diese eine Komponente, dass die Zuschläge nicht mehr 100% garantiert waren, hat bei drei Mitarbeitern hat die drei Mitarbeiter verstimmt und so eine Unruhe ausgelöst, dass diese drei Mitarbeiter, und ich habe niemals das Wort Verschwörung genutzt, ich würde das schon strategisch gar nicht nennen.
Zu den bereits genannten Geräuschen kamen nun noch mehr Passanten, Hundegebell, Straßenbahn und so weiter hinzu, dass wir nochmals die Flucht ergreifen mussten, diesmal in Stefans Auto.
Es wird dann immer natürlich so dargestellt, als ob ich alles persönlich mache und entscheide, sondern ich habe auch natürlich mittlerweile eine Personalerin, die das Ganze analysiert hat, die das so festgestellt hat, die Informationen an mich herangetragen hat, deren Entscheidung ich natürlich mittrage und auch vertrete. Ja, die haben sich in ihrem Dreierbund verbündet und haben sich einfach mit Ankündigung krankschreiben lassen. Die betroffenen Mitarbeiter, die sich haben krankschreiben lassen, die haben eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, haben versucht, die anderen auch zu überzeugen, sich krankschreiben zu lassen. Es ist eine schlampige Arbeit von der Sächsischen Zeitung, mich erstens nicht dazu anzuhören und zweitens auf so einer Datengrundlage eine Berichterstattung zu betreiben. Wo haben die sich krankschreiben lassen vom Psychologen. Aber was wir gesehen haben, ist, es hat natürlich die Mitarbeiter getroffen, die nicht leistungsbereit waren. Also wir haben damit eigentlich sogar sehr gut selektiert. Da muss ich sagen, da finde ich es einfach traurig, wie man als Arbeitgeber dargestellt wird durch dieses Medium und vor allen Dingen, wo das Medium seine Informationen herbezieht.
Man liest hier und da, Menzel werfe dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung Inkompetenz vor. Auch hierzu hört man von ihm klare Worte.
Ich halte auch tatsächlich die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister für inkompetent. Und da sehe ich das größte Problem, weil es ist doch, also mir ist zum Beispiel völlig egal, welche Partei, ich habe auch mit meiner AfD-Unterstützung, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht rechtsextrem bin, beschäftige ausländische Mitarbeiter, mag unsere offenen Grenzen, ja, also ich bin ein totaler Fan davon, ich bin extrem oft im Ausland unterwegs, wenn alle Akteure, die es sich bis jetzt versucht haben, versagt haben. Na, da muss man mal jemanden Neuen ranlassen. Wir haben seit jetzt wieder schon 6 Jahren einen Bürgermeister, der nichts Relevantes umsetzt. Aber wenn die Stadtverwaltung im Kleinen jedem einzelnen Unternehmer und jedem einzelnen Bürger helfen würde, na, dann würden wir vorankommen. Um gewisse Große kümmert man sich dann sehr gut. Ja, wenn es immer um Siemens geht, wenn es um Alstom geht, ja, dann ist man dabei. Aber klein Unternehmertum hier zu fördern, Sachen möglich zu machen, den Leuten die Arbeit abzunehmen. Ja, die Verwaltung hat doch so viele Leute. Warum macht ihr nicht alles für die Unternehmen fertig? Warum bereitet ihr das nicht den Unternehmen auf? Das zeigt in der Summe der Akteure, die hier sind und des Systems, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert und wie es hier ausgeübt wird, dass sich was dringend ändern muss. Und deshalb werfe ich denen auch Inkompetenz vor, weil es die relevanten Entscheidungsträger nicht erkennen. Und wenn ich einen Bürgermeister habe, der hier für Bau verantwortlich ist und für den Berzower See, und dieser Bürgermeister sich nicht auf der Landeskrone blicken lässt, obwohl das der Görlitzer Hausberg ist, wenn man dort eine Veranstaltung macht, oder er nicht einmal auf das Schiff kommt und er für den Berzower See verantwortlich ist, dann zeigt doch, wie tief dieser Graben ist zwischen Verwaltung und seinem Unternehmertum. Ich bemühe mich regelmäßig um Termine bei denen, auch wenn ich die vielleicht jetzt nicht, deren Vorgehensweise vielleicht nicht leiden kann. Ja, persönlich kann ich nichts zu denen sagen, ich kenne die nicht. Aber es ist mir egal, ich muss mit denen Lösungen finden. Aber die haben nicht diese Bereitschaft, ja. Sondern wenn die jemanden nicht leiden können, oh, mit dem reden wir nicht, den grenzen wir aus. Genau wie das mit der AfD passiert. Ja, mit dieser Partei reden wir nicht, das sind Rechtsextreme. Und genauso geht man mit mir um, man redet nicht mit mir, man hat Meinungen und man möchte, anscheinend sind die persönlichen Befindlichkeiten deutlich wichtiger als das Vorankommen und das Entwickeln unserer Region. Und das, finde ich, ist ein absolutes Armutszeugnis. Und jeder, der solche Politik betreibt, der wird damit scheitern und früher oder später abgewählt werden.
Stichwort angebliche Steuerschulden an die Stadt wegen deiner Corona-Testzentren. Was ist an dem Zeug dran?
Also ich finde es erstmal krass, dass so eine Information überhaupt rausgeht. Ja, da ist ja schon das Grundproblem.
Der SZ liegen ein Notarvertrag von einer Berliner Kanzlei vor und Eintragung aus dem Unternehmensregister. Als Käufer steht Radoslav und so weiter. Ist es überhaupt möglich, dass der SZ solche Informationen vorliegen und wie Journalisten an sowas rankommen und wer sowas offenlegt?
Also erstmal zu dem Thema mit den Steuern. Da muss ich sagen, da bin ich extrem enttäuscht von der Stadt und von den Gremien, dass solche Informationen der Zeitung zugespielt wurden, weil hier handelt es sich um eine Straftat. Es gibt ein Amtsgeheimnis, es gibt ein Steuergeheimnis. Wenn solche Informationen rausgegeben werden, dann gibt es einen Verstoß gegen das Amtsgeheimnis, also mindestens gegen das Amtsgeheimnis, aber auch gegen das Steuergeheimnis. Und dann hat sich irgendjemand in dieser Kette einfach strafbar gemacht, um mir sozusagen zu schaden, damit diese Informationen in die Öffentlichkeit kommen. Es geht im Prinzip darum, dass ich 180.000 Euro Gewerbesteuern zahlen soll. Das hat nichts mit Corona zu tun. Es geht um mich als Person. In meinem Einzelunternehmen wird alles zusammengefasst. Ja, da bin ich gewerbesteuerpflichtig. Selbst wenn du mehrere Einzelunternehmen hast und ich habe mehrere Einzelunternehmen, und dann bin ich als Stefan Menzel Steuerschuldner. Und diese Fälligkeit, meine ich, die war im November oder im Dezember. Und ich habe einen Antrag auf Stundung gestellt mit der Begründung, ich habe noch 320.000 Euro ausstehende Corona-Hilfen, die aber noch ausstehen, weil seit anderthalb Jahren dieses Amt prüft, ja, und dann regelmäßig Belege anfordern, die dann zugearbeitet werden und das dann einfach ewig liegt. Aber bis zum Prüfungsabschluss werden dort eben Gelder zurückbehalten. Und dann läuft noch parallel dazu eine Korrektur dieser betroffenen Jahre. Und ich habe eben auch im Jahr 23, 24, wie man auch zum Beispiel sieht, Berzower See, das Schiff habe ich auch als Person gekauft, ja, habe ich sehr viel investiert. Und daraus ergeben sich auch Verlustrückträge, mit denen man sozusagen alte Steuerlast abtragen kann. Also im Ergebnis bekomme ich unterm Strich noch Geld raus. Was wird rauskommen? Es wird rauskommen, dass ich jetzt irgendwann in Korrektur Bescheid bekomme, wo dann drin steht, ich kriege noch 150.000, 180.000 Euro rausgezahlt. Er hat es ja leicht erwähnt, dass ich das, was ich dort dazu sage, dass ich eine Erstattung erwarte und eine Stundung beantragt habe, meine ich, hat er ja im Artikel geschrieben. Aber wenn ich diesen Aufhänger nehme und diese Überschrift, ja, hier, Pfändung, Schulden, Prozesse, ja, das mache ich ja, um wirklich gezielt jemanden zu schaden. In so einer kleinen, überschaubaren Region muss man einfach niemanden so wie eine Sau durchs Dorf jagen. Und das ist aus meiner Sicht auch die Maßnahme und die entsprechende Reaktion auf meine Kritik gegenüber der Verwaltung und gegenüber der Zeitung. Ich habe ja an dem Banner auf der Landeskrone die Verwaltung, also die einzelnen Akteure, die involviert sind, und den Redakteur, der dann diesen Artikel über mich losgetreten hat, oben zur Schau gestellt.
Auch hier als ergänzende Information: Wenn Sie wissen möchten, um welchen Banner es geht und wer darauf abgebildet ist, können Sie sich diesen in dem SZ-Artikel „Werden Unternehmer in Görlitz schlecht behandelt?" vom 24. März dieses Jahres anschauen.
Und zufällig gehen dann Informationen von der Verwaltung an die Zeitung, und das ist dann plötzlich im Zusammenspiel. Also da sage ich mir dann, ja, so viele Zufälle kann es gar nicht geben. Wenn du sachsenweit einen Artikel ausgestrahlt bekommst, wo dich dann auch deine Geschäftspartner darauf ansprechen. Mich haben ja auch viele Leute darauf wirklich angesprochen, ja, die es natürlich zum Glück einordnen können und die ordentlich unterwegs sind. Aber wenn man merkt, was das für einen Auskreis annimmt, also für einen Radius, dann ist es schon wirklich, wirklich wild, was da losgetreten wurde. Wenn in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass Unternehmertum und aktive Leute schlecht sind, ja, dass das schlecht ist, dass es gut ist, wenn man konform ist, dass es gut ist, wenn man Sachen nicht kritisch hinterfragt, dass es gut ist, wenn man nichts macht oder wenn man nur einen ganz normalen Job macht, ja, und dass alles andere schlecht ist oder extrem negativ ist, ne, dann entsteht einfach ein falscher Eindruck und setzt die falschen Impulse. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der sozialste Mensch bin und die größte Empathie habe, ja, aber im Rahmen der Projekte ist mir Vorankommen sehr wichtig, und dass wir ordentliche Dienstleistungen für unsere Kunden, Gäste, für die Bürger hier bereitstellen. Aber ich kann da nur sagen, sollte sich am besten jeder sein eigenes Bild machen und nicht auf das hören, was irgendjemand über einen Buschfunk sagt. Es ist auch ein Problem unserer Zeit.
Weil das Thema Politik, CDU-Mitgliedschaft sowie die Unterstützung der AfD immer wieder zum Thema gemacht werden, habe ich Stefan auch damit konfrontiert, um mir mal seine Darstellung anzuhören.
Also prinzipiell warst du mal CDU-Mitglied, bist aber ausgetreten und dann findet man eben dann in die AfD direkt eingetreten. Soweit ich weiß, bist du aber kein AfD-Mitglied, sondern du hast sie jetzt mit Wahlplakaten und so weiter unterstützt und das war's bis dahin auch, oder?
Also ich bin aus persönlichen Gründen aus der CDU ausgetreten, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in der CDU auch ausgegrenzt werde mit meiner Meinung. Die CDU war für mich keine Plattform des Miteinanders und der christlichen Werte, sondern es war tatsächlich die CDU ist aus meiner Sicht wie ein reines Business-Netzwerk an Opportunisten, die sich im Rahmen ihrer eigenen persönlichen Interessen in einem Verband, in einer Art Verband, Vereinigung fortbewegen wollen. Ja. Und dort stehen mir eben die persönlichen Interessen von einzelnen Stellmachern zu sehr im Fokus und nicht die Interessen der Bürger und der Öffentlichkeit. Ja, und dann, was ist dann passiert? Ich habe dann auch, das hing auch ein bisschen mit den Amerikanern zusammen. Also ich halte Elon Musk für auf jeden Fall einen sehr kompetenten Unternehmer, der sehr smart ist, der ja nachweislich mehrere Branchen revolutioniert hat, ja. Und da finde ich immer, also ich verstehe nicht, wie man den so kritisch darstellen kann und wie man den für so extrem erklären kann, weil aus meiner Sicht hat er einfach nur eine gesunde Einstellung, obwohl er kein kein gebürtiger US-Amerikaner ist, hat er trotzdem ein sehr gut ausgebautes Verantwortungsgefühl für die USA und Verantwortungsbewusstsein. Ich würde sogar sagen, der ist eigentlich ein richtiger Patriot und dem ist sein Land wichtig. Und er sieht auch eben durch seine Aktivitäten, wie krass der Staat mittlerweile Unternehmen ausbremst, wie überreguliert alles ist. Strangulation by Overregulation. Da hat er das Problem identifiziert und da gehe ich zu 100% mit, dass das größte Problem unserer Zeit ist, dass wir eben nicht mehr vorankommen wegen dieser ganzen Überregulierung. Also ich war schon immer gegen die Brandmauer. Ich habe das ja auch schon letztes Jahr öffentlich gesagt und auch gesagt, dass Sebastian Wippel von der AfD ein ordentlicher Typ ist. Ja, wenn ich mir ihn einfach als Menschen angucke, ja, er beteiligt sich, er macht mit, er grenzt niemanden aus. Ja. Warum geht man nicht miteinander um? Wir sind hier in einer Stadt, wir sind hier nicht in einem Parteienmodell, wir sind hier Bürger einer Stadt. Ja, da kann ich doch nicht sagen, ich stimme jetzt nur aus Prinzip, weil irgendjemand in der Partei sagt, stimme ich jetzt gegen zum Beispiel eine neue Schule ab, weil die CDU sich, irgendjemand in der CDU sagt, ja, wir stimmen halt dagegen ab.
Parteiinteressen gehen vor Bürgerinteressen.
Man sollte sich anschauen, was interessiert die Bürger, was sind die Themen der Bürger, wie kann ich diese Themen voranbringen miteinander, ja, wie kann ich eine größtmögliche Mehrheit finden für die wichtigen Themen. Also habe ich dann folglich gesagt, positioniere ich mich für die AfD, weil wir einen Politikwechsel brauchen. Das geht für mich einher mit der Bürokratie. Wenn ich so viel Zeit für Bürokratie und für bürokratische Prozesse aufbringe, dort geht Lebensqualität auch verloren. Und Lebensqualität sowie zu hohe Steuern führen am Endeffekt dazu, dass sich Pärchen überhaupt keine Gedanken über Kinder machen, weil sie sowieso wissen, dass sie es nicht leisten können. Wo kommst du jetzt mittlerweile noch? Wie weit kommst du mit 1.700 oder 2.000 Euro netto? Dadurch aber das ganz normal, also dass das ganze politische Spektrum so nach links abgedriftet ist, ja, steht halt die AfD durch die Linksverschiebung im rechten Spektrum. Ja. Aber noch vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren wäre das völlig normal gewesen, dass das auch die SPD macht oder dass das auch die CDU macht.
Und prinzipiell wird eben auch immer vergessen, dass sowohl links als auch rechts schon immer Sektoren von politischen Einordnungen sind, aber lange noch nichts mit Extrem zu tun haben. Genau. Und das ist das Problem.
Ja klar, es schadet sicherlich. Also das muss man klar sagen, ja, dass ich mich jetzt für die AfD positioniert habe, aus der CDU ausgetreten bin. Das schadet sicherlich meinen Produkten, meinen Angeboten. Ja, ich würde schon sagen, dass jetzt der eine oder andere vielleicht doch nicht bucht oder einen Bogen macht, ja, was ich extrem traurig finde oder fände, wenn es so wäre. Mir geht es persönlich finanziell kein Stück besser, kein Stück schlechter. Alles, was in den letzten Jahren irgendwie an Gewinnen erwirtschaftet wurde oder ein beachtlicher Teil davon wurde maximal reinvestiert. Deswegen habe ich ja die Landeskrone oben übernommen. Deswegen habe ich ja die MS Berzhoff gekauft. Ja, deswegen habe ich ja hier das Bikini gebaut. Das habe ich ja quasi alles damit gemacht. Wenn ich smart gewesen wäre, hätte ich einfach nur Geld verdient, auch in Corona, und hätte gesagt, hier, Schluss, ich hole mir ein paar Immobilien, mache Standard-Business. Aber das habe ich eben nicht gemacht, weil es mir nie Spaß gemacht hat. Aber ich bereue grundsätzlich nichts, was ich gemacht habe. Und deswegen ist es eigentlich traurig, dass das die Anreize sind. Ja, die Anreize des Systems sind eigentlich, mach weniger, Arbeit lohnt sich nicht. Pass bloß auf, für welche Partei du dich einsetzt. Ja, pass. Es wird immer von Meinungsfreiheit gesprochen, Aber natürlich nur, solange du die richtige Meinung hast.
Stefan, abschließend noch die zwei interessanten Gretchenfragen. Man muss ja, wie gesagt, nur nach dir suchen und findet fast ausschließlich negative Berichterstattung. Zumindest birgt jeder Artikel wenigstens mittendrin dann ein großes Aber. Frage Nummer 1. Spürst du wirklich dermaßen viel Gegenwind? Und wenn ja, nimmst du das als Energie, gerade deshalb weiterzumachen?
Natürlich hat das was Negatives, wenn du jetzt irgendwo hinkommst auf eine Behörde, die dich nicht kennt und die dann so vorgeframed sind. Ja, das ist ja wie das Framing der AfD. So framed mich die Zeitung als Regelbrecher, jemand, der illegal macht, jemand, der immer wieder vor Gericht ist. Ja, oder hier Schulden, Pfändung, Prozesse oder wie das hieß. Ne? Aber ich denke, es hat auch einen positiven Effekt. Die Leute wissen, da wird nicht lange gefackelt. Ja? Weil ich bin hier nicht da, um ewig mit allen zu diskutieren und zu reden, sondern ich brauche Lösung, ich brauche Ergebnis, ich brauche Genehmigung. Man sagt ja so, everybody's darling is everybody's step. Das Problem ist, ich nehme dann niemand so richtig ernst. Ich nehme auch kein Blatt vor den Mund, wenn ich sage, da macht jemand seine Arbeit nicht gut, dann sage ich das auch direkt. Genauso wie ich meinen Mitarbeitern sage, wir sind auch bei uns in der Firma sehr auf direkte Kommunikation, Ehrlichkeit. Ja, dann kommen die meisten halt nicht klar. Die meisten wollen mit Samthandschuhen angefasst werden. Aber ich würde sagen, im Ergebnis ist es genau diese Vorgehensweise, die was bringt. So oft konnte ich schon durch diese Eskalation doch eine Lösung herbeiführen. Und ich wünsche mir, es würde viel mehr miteinander gehen. Ja? Ich wünsche mir, es wäre alles stressfreier und die Gremien und diese Institutionen würden das erkennen. Aber da man darauf nicht hoffen braucht, weil die meisten ohne Idee, ohne Vision sind, wird dadurch jetzt keine zeitnahe Änderung kommen. Also muss man dann leider mit Anwälten, mit persönlichen harten Einsatz reingehen und ja, versuchen, einfach Sachen nach vorne zu bringen.
Hast du Hand aufs Herz vor, trotz aller Widrigkeiten weiterhin hier in der Region, die du ja zweifelsohne auch liebst, zu bleiben und zu investieren? Oder kannst du dir vorstellen, dass du die Faxen möglicherweise irgendwann dicker hast und dein Glück woanders versuchen wirst und dann vielleicht eine andere Region vom Menzel profitiert und Görlitz dann, wie es ja in den Jahren oder Jahrzehnten in der Vergangenheit schon oft der Fall war, der große Verlierer einfach ist?
Also es ist ja der zwangsläufige Verlauf der Dinge, dass wenn du irgendwo unzufrieden bist, ja, du bist in einer Beziehung, du bist unzufrieden, dann machst du Schluss. Ja. Du bist in einer Region, bist unzufrieden, dann gehst du woanders hin. Ja. Ich würde sagen, das wird der unvermeidbare Verlauf der Dinge sein, wenn sich die Themen nicht zeitnah ändern. Und damit meine ich eigentlich so im Verlauf eines Jahres. Ja, ich habe das ja auch schon publik gemacht. Ich habe ja jetzt schon zumindest die Seite gewechselt. Ja, verstehe ich auch gar nicht die Debatte. Ich habe seit 3 Jahren oder so in Polen ein Grundstück und eine Immobilie. Jetzt habe ich mich da angemeldet. Ich dachte, wir leben in der Europastadt. Die werben mit der Europastadt. Aber wenn du dann als Unternehmer das für deinen Vorteil nutzt, weil du dort weniger Steuern bezahlst, ja, dann ist es dann ganz schlimm. Aber wenn die ganzen polnischen Firmen hier in unsere Region kommen, hier Aufträge machen, über ihre polnischen Firma abrechnen und das Geld dort versteuern, dann ist alles in Ordnung. Ja. Also bei mir wird es ja natürlich negativ wieder wahrgenommen. So, aber ich kann es jedem empfehlen, nutzt dieses System. Die wenigsten sind wirkliche Kämpfer für die Region. Ich habe seit Jahren meine persönlichen Interessen zurückgestellt. Die Amerikaner, die leben jetzt vor und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich finde, Elon Musk ist ein guter Mann. Ich finde aber auch, was Trump dort jetzt für eine Politik betreibt, das ist extrem gut, weil er sich tatsächlich für die Interessen der amerikanischen Bürger einsetzt. Sie bauen radikal Bürokratie ab. Sie legen diesen ganzen NGO-Sumpf trocken. Ich finde aber auch schon, dass selbst wenn du nur nach Polen gehst oder nach Tschechien gehst, haben die schon eine Politik, die besser ist als bei uns. Also sehe ich perspektivisch mit dieser Großwetterlage hier bei uns in Görlitz, aber auch in Deutschland, dass für mich Deutschland persönlich, so sehr ich das Ganze hier liebe, kein Zukunftsmodell ist, außer es ändert sich radikal was. Ja, ich bin jetzt halt nur nicht in der Politik richtig aktiv, aber ich beziehe Meinung, ich gebe Beiträge, ich unterstütze gezielt einzelne Charaktere, auch finanziell. Ich unterstütze ja auch hier örtliche Einrichtungen. Ne? Ich habe in den letzten 3-4 Jahren über 10.000 Euro an den Tierpark gespendet. Helfe am Ende auch, wo ich kann. Jeder, der bei uns irgendwo anfragt, wir haben ein Gewinnspiel oder so, können Sie uns irgendwas bereitstellen? Es kommen regelmäßig ganz viele Vereine. Es kommt bestimmt jede Woche oder alle 2 Wochen irgendeine Anfrage. Wir sind immer mit dabei. Anscheinend habe ich eine höhere Dynamik, als es hier üblich ist. Hier ist halt eher gewollt, dass man wenig dynamisch ist. Hier ist halt eher gewollt, dass man sich politisch korrekt verhält, dass man eben ruhig macht, langsam macht, alles andere, Naturschutzbelange wichtiger sind als die Interessen der Menschen. Ja. So, und wenn das tatsächlich die Entscheidung ist, dann soll jemand anders hier umsetzen, der damit klarkommt, aber dann muss ich halt woanders hingehen. Da würde ich sagen, sind die USA ganz klarer Favorit für mich. Und ich denke, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich in die USA gehen werde. Ich war jetzt bestimmt 35 Mal in den USA. Finde das dort mega, finde diese amerikanische Mentalität, wo denen immer viele sagen, ja, ist ja alles fake, dass die so freundlich sind. Und so. Und ich sage, und? Wem tut's weh, dass jemand freundlich ist? Du fährst bei uns in der Region ein dickes Auto, bist du sofort auf irgendeiner Liste, ja, von irgendwelchen Leuten, die dir am liebsten die Augen auskratzen würden. In den USA fährst du ein dickes Auto. Da kommen Leute zu dir und sagen, ey, geiles Auto, was hast du gemacht, um dir das leisten zu können und so, ja. Diese Mentalität gefällt mir. In Görlitz, da heißt es dann sofort, naja, Geldwäsche, Drogen, das muss mit dubiosen Dingen zugehen, ja. Und das ist eigentlich hier Traurige. Weil das fällt ja nicht vom Himmel, dass das jetzt einfach so kommt. Ja? Wie lange habe ich gearbeitet oder wie viel habe ich gearbeitet, dass ich mir ein ordentliches Auto leisten kann? Und im Endeffekt bin ich, seitdem ich 16 bin, permanente Risiken eingegangen. Ja, ich bin mit 16 zu Hause rausgeflogen, habe meine ersten Partys gemacht, war teilweise obdachlos, ja, ohne Mist, wirklich im Zelt stellenweise gewohnt oder bei Kumpels auf der Couch und so. Ne? Also ich war komplett broke und hatte nichts, 0,0, sogar Schulden, ja, weil mir eine Bank dummerweise mal mit 18 noch einen 10.000-Euro-Kredit gegeben hat und ich das ganze Ding dann ausbaden musste. Ja. Wir müssen mal alle normaler werden und wir sollten alle am besten mehr miteinander arbeiten, weniger übereinander reden, miteinander reden, gemeinsam Lösungen finden und nicht Probleme suchen. Entweder schafft man das hier noch und wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, ne, das bedeutet jetzt nicht, dass ich dann hier alles stehen und liegen lasse, sondern das, was da ist, ja, das, was eingerichtet ist, ist da. Dafür habe ich ja nun mittlerweile unser System auch so gebaut, dass man eben damit auch, also dass ich jetzt nicht da überall drin stehe, sondern es sind Mitarbeiter, es gibt Teamleiter, es gibt jetzt auch, ich habe jetzt auch eine Geschäftsführung sogar eingesetzt, ne, damit ich mich noch weiter rausziehen kann, ich nur noch strategische Entscheidungen treffe. So, also mache ich den Weg für mich frei, um perspektivisch woanders hinzugehen. Wo ich sage, es ist eigentlich schade, ja, wenn wir eine Stadt hätten, die wirklich sagt hier, alles, was irgendwie in unsere Vision passt oder ein Landkreis, ne, der sagt, alles, was in unsere Region passt, machen wir möglich, ohne Wenn und Aber, dann könnte man hier super arbeiten. Ja. Auch an Geld fehlt es nicht. Es gibt genug Banken, die mich unterstützen, trotz dieser ganzen medialen Verfolgung, auch andere Geschäftspartner, die mich unterstützen oder Investoren. Natürlich, wenn das die Dynamik dieser Region nicht hergibt, dann hält sich diese Region selbst in ihrem Status quo fest. Und das bedeutet im Endeffekt, die tatsächliche Entwicklung, die findet woanders statt. Ja? Die findet in Polen statt. Ja, wie man hier, brauchst du bloß nach Bad Flinsberg rüberfahren, Schwerradowstrühl, ein Hotel nach dem anderen wird gebaut. Das könnte Görlitz sein, das könnte Berzower See sein. Aber da brauchst du Leute, die Visionen haben und auch die ermöglichen. Das ist das, was du hier nicht hast, weil wir in einer Mentalität der Gemütlichkeit, des Sozialstaates, der Hängematte, der sozialen Hängematte angekommen sind und Arbeit einfach nicht mehr belohnt wird. Nirgendwo. Für den Arbeitnehmer nicht, aber auch nicht für einen Verwaltungsmitarbeiter.
Das ist irgendwie so perspektivisch mit deinem Plan des Abgangs irgendwie ein trauriges Fazit, muss ich sagen. Aber ein verständliches. Du bist ja im Endeffekt einfach nur der kleine Stefan, aber du siehst es ja sinnbildlich bei Bosch, BMW und allen, die machen es ja auch nie anders, genau. Weil sie einfach keine Wahl mehr haben.
Und auch hier bei Alstom, dann gibt es dann immer wieder irgendwelche Erklärer, ja, das habe ich auch beobachtet. Wenn Görlitz ein interessanter Produktionsstandort wäre, dann würde Alstom nicht nach Katowice oder Krakau, also sie haben da in diese Ecke hin verlagert. Wenn wir hier ein ordentliches Ökosystem hätten für Unternehmertum, ja, dann würden sich ja Firmen ansiedeln. Okay, es siedeln sich ja hin und wieder Firmen an, ja, so ist es ja nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen übelsten Boom erleben, aber wir bräuchten einen Boom, damit Görlitz die nächsten Jahre und Jahrzehnte überhaupt noch existiert. Ja? Görlitz wird andernfalls, und das ist die Prognose, wenn man so weitermacht wie jetzt, Görlitz wird in der kompletten Irrelevanz und auch von dieser Landkarte verschwinden, weil das einfach schon die Demografie zeigt. Ja? Also was kann man machen? Man kann was anders machen als bis jetzt. Man muss was schaffen, man muss Leute anziehen, man muss Görlitz zu einem Magneten machen, man muss den ganzen Landkreis zu einem Magneten machen. Aber dazu muss ich bewilligen, ermöglichen. Wenn ich dann aber mit dieser aktuellen Mentalität weitermache, wo die belohnt werden, die sich politisch korrekt halten, die irgendwie networken, die dann doch genehmigt bekommen, das aber eine sehr kleine Gruppe ist und der andere Rest entweder nichts macht, untätig ist, weil er suggeriert bekommt, das lohnt sich ja sowieso nicht, oder nur Steine in den Weg gelegt bekommt, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Also dann baut sich diese Region weiter ab.
Beende mal bitte abschließend noch folgende Sätze. Ich liebe Görlitz, weil
die Stadt eine einzigartige Schönheit hat und die Grenznähe zu Polen ein absoluter und einmaliger Mehrwert ist.
Was der Stadt und der Region am meisten fehlt,
ist Risikobereitschaft und auch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und zu ermöglichen.
Am meisten wünsche ich mir für unsere Heimat in der Zukunft,
dass alle Leute über Parteien hinweg und über persönliche Indifferenzen hinweg miteinander arbeiten und gemeinsam diese Region vorangebracht und entwickelt wird.
Görlitz und sein Umland bedeuten für mich
Stress mit Genehmigungsbehörden.
Stefan, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke.
Ich hatte es anfangs angekündigt, wobei man das eigentlich nicht explizit betonen muss. Dennoch sage ich es nochmal. Machen Sie sich nach dem Hören dieser Folge ein eigenes Bild von Stefan Menzel, wenn Sie ihn nur durch die Berichterstattung in den Medien kennen. Die Folge erhebt keinerlei Anspruch auf die reine Wahrheit. Wie könnte sie das in anderthalb Stunden auch? Aber vielleicht fällt Ihr Urteil, nachdem Sie nun auch mal die andere Seite gehört haben, jetzt anders aus. Oder hat Sie auch nur dazu bewogen, die Person Menzels und vielleicht auch einige Gepflogenheiten der Presse und die Berichterstattung überhaupt kritischer zu sehen oder gar zu hinterfragen? Es geht nicht darum, Stefan als ihren neuen Helden zu deklarieren, sondern lediglich darum, sich ein fundierteres Bild zu erschaffen. Ich hoffe, das geschafft zu haben. Fest steht, Stefan ist eine Persönlichkeit, die diese, unsere Region liebt und deshalb etwas für sie tun und Dinge vorantreiben möchte. Wenn ihm dabei aber auch in Zukunft weiterhin Stöcke zwischen die Beine geschmissen werden, hat Görlitz bald einen Investor und Visionär weniger. Wem das nützt und wem das schadet, sollte klar sein. Denken wir trotz allem optimistisch, zumindest werde ich das tun, und klammern wir uns an den Aphorismus, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, grüße herzlich und freue mich aufs nächste Mal.